Dankeschön. Lass uns Platz nehmen. Preis sei Gott in den Himmelshöhen. Wenn du Gott lobst und preist, wirst du nicht entmutigt. Kriegst du keine Depression, kriegst du keine Angstzustände, geratest nicht in Panik. Und deshalb mein Thema heute, nimm keine Entmutigung an. Preis sei Gott, preis den Herrn, lobe den Herrn, der so viel Gutes an dir getan hat. Und vergiss nicht die Wundertaten Gottes in deinem Leben. Ich lade dich ganz herzlich ein für die nächsten Gottesdienste. Morgen wird das Thema sein, deine Erneuerung beginnt in deinem Inneren. Zu Hause, privat, in deinem Kopf. Und so darüber möchten wir sprechen. Am Sonntag ist das Thema, das Reich Gottes ist im Verborgenen. Ich lade dich herzlich ein, fahr früh weg, in der Stadt ist was los am Sonntag. Da ist Fußball und Sport und vieles andere mehr. Also kauf die Zeit aus, benutze die U-Bahn, wenn es mit dem Auto nicht geht. Oder benutze das Fahrrad, was auch immer ist. So, lass dich nicht entmutigen. Weißt du, manchmal lässt man sich entmutigen, ach, heute ist so viel los in der Stadt, ich komme nicht durch. Vergiss es. Wenn du willst, dass ein Weg da ist, dass du einen Weg findest, wirst du einen Weg finden. Mein Vater hat immer gesagt, wo kein Wille ist, da werden dich keine 10 Pferde hinbringen. Der Wille ist ausschlaggebend. Ich will und dann komme ich, wenn ich zum Mond fahren will, werde ich auch dort den Weg finden und werde hier jemanden finden, der mich mitnimmt. So, der Wille ist ausschlaggebend und der Mensch hat 6000 Jahre gewollt und er ist dorthin gekommen, wo er hin wollte. Nimm keine Entmutigung an. Satans stärkste Waffe ist die Entmutigung, dir mit einem Dämpfer zu verpassen. Da bist du so voller Feuer, voller Freude, voller Enthusiasmus. Oh, Gott ist mir begegnet. Und dann kommen Leute und sagen, beruhige dich, bleib unten. Verstehst du? Und die geben dir einen Dämpfer. Kalte Dusche verabreichen sie. Da kommt die fromme Feuerwehr mit ihrem Feuerlöscher. Weißt du, und dann kommen Enttäuschungen. Und Satan sorgt noch für das Übrige. Er versucht dich ständig permanent zu entmutigen. Heute werden die Menschen manipuliert, entmündigt, entmachtet und was auch immer noch dazu ist. Also der Teufel versucht mit allen Mitteln den Menschen zu entrechten, das steht das gar nicht zu. Das war für die Apostel alles früher. Das ist im Neuen Testament oder im Alten Testament, das war für David, für Moses, für die Israeliten. Du bist ja kein Jude. Verstehst du? Gott will dich ermutigen. Und das, was in der Bibel drinsteht, das ist für dich. Und lass dich nicht nehmen. Das, was Gott dir gegeben hat, lass dich vom Teufel nicht bestehlen. Die Freimaurer versuchen, die Könige und die Politiker und die Regierungen zu Marionetten zu machen, zu entmündigen, nur noch im Stimmvieh, nur noch mitmachen, so ein bisschen Glanz und Gloria wie die Queen in England. So, das ist alles, verstehst du? Aber die hat gar nichts zu sagen. Die ganzen Politiker, schau dir genau an, das sind alles nur Hampelmänner. Gemacht von den Freimaurern und all diesen Mächten, Vereine. Die Drahtzieher sitzen ganz woanders, in der Dunkelkammer. Und die manipulieren die Dinge. Der Mann wird entmündigt, verstehst du? Da gibt es die Frauenrechte und seitdem, ich habe nichts gegen die Emanzipation als solches. Die Frau ist von Gott geadelt und gewürdigt. Die Frau wurde entwürdigt durch die Männer, durch die Religion, durch den Judaismus und durch all diese Dinge. Aber Gott hat die Frau aufgewertet, aber was heute wir sehen, plötzlich Quotenregelung und dann müssen so und so viele Frauen im Aufsichtsrat sein und der Mann, der darf zu Hause Babys aufpassen. Eigentlich die Geschichte vom Mann ist gewesen und die Aufgabe vom Mann gewesen ist, draußen zu gehen, zu kämpfen. Und die Frau solle zu Hause Kinder großziehen und was es auch immer ist. Und deshalb klappt es in den Familien nichts mehr. Klappt es nicht mehr. Schau die Leute an. Die Autoritäten werden entmachtet und entmündigt. Wer hat noch was zu sagen heute? Und sobald einer was mehr zu sagen hat, Autorität hat, der wird kriegt den gleichen Dämpfer. Der Geist der Gleichmacherei ist bei uns ganz groß. Heute habe ich eine Nachricht gelesen, dass die SPD jetzt fordert, dass der Islam gleichwertig wird mit dem Christentum. Gleichwertige Religion, also gleiche Feiertage, gleiche Rechte und dergleichen. Du siehst, wo wir hinkommen. So, die Schwule, die wollen die Ehe gleichstellen, die wollen Kinder adoptieren. Du siehst, wo wir uns entwickeln. Wir werden regelrecht entmündigt von Leuten, die eigentlich gar kein Recht haben, die überhaupt nicht lebenswert, also da solches, die vermehren sich nicht, denn die Welt wird bald aussterben, wenn es nur noch Schwule und Lesben auf dieser Welt gibt. So, Entmündigung und Entmachtung geht Hand in Hand. Wir sind von Gott zu Königen und Priestern gemacht, das ist unsere Würde und wir sollten uns wieder besinnen, wer bin ich? Jeder Mann, jede Frau, jeder, der an Jesus Christus glaubt, ist ein König und ein Priester. Der braucht keine Leute, die über ihn bestimmen, regulieren und für ihn beten und für ihn eintreten. Jeder kann selbst mit Gott reden. Morgen werde ich darüber sprechen. Jeder kann selbst seinen Mund aufmachen und sagen, das ist, Herr, was mich bewegt. Und der Teufel möchte dich entwürdigen, gerade dein Königsamt, dein Priesteramt dir nehmen. Er möchte deine Würde zerstören und dich zu einem Weichling und einem Feigling machen und einem Bückling. Ja, ist schon recht. Zum Stimmvieh. Mehr ist der Mensch heute nicht mehr wert als nur Stimmvieh. Weißt du, ich denke nur an die Königin Jezebel, die Frau von Ahab in Israel. Und diese Frau von Ahab, die sagt, ich verschaffe alles für dich. Leg dich ins Bett, ich mache das ruhig. Der Mensch wird entwürdigt. Sozialamt macht das alles. Die Behörden machen das alles. Die Regierung macht das alles. Die Krankenkasse macht alles. Die Kirche macht alles. Der Pfarrer, der betet schon für mich. Nein, wir müssen selber beten. Du bist kein Baby. Weißt du, dass man dich ins Bett stecken muss. Aber die Leute sind soweit schon entwickelt. Nur noch Babymenschen. Fehlt nur noch der Schnuller. Aber das geben sie da auch noch. Und beten dir noch ein Gutnachtlied vor. Aber das passiert. Kinder werden den Eltern entrissen. Schon im Säuglingsalter. In den Kindergarten gesteckt. Kinderhort. Und Kinder brauchen die Mutter. Weißt du, unsere Gesellschaft entwickelt total falsch. Der Staat will die Kinder wegnehmen und gib mir ein Kind bis 5 Jahren, das gehört mir, heißt es immer wieder. Die Kommunisten haben das gemacht, die Katholiken haben das gemacht und der Sozialstaat heute macht es genau das Gleiche. Der Teufel versucht sich an den Kindern zu vergehen. Wenn ich dann schaue, Sexualunterricht in der Schule, nichts, die Leute sollen aufgeklärt werden, aber in dem Alter, wenn sie Aufklärung brauchen, aber nicht 7-8-Jährige, die spielen am Pimmel und so weiter und gucken, ich bin anders wie die anderen oder da stimmt was. Aber die haben mit Sex nichts drauf. Weißt du, die haben mit Sex nichts drauf, aber da wird das Interesse für Sex geweckt und wir kriegen nachher eine Sauferkelgesellschaft. Ja? Schule, Sexualität in der Schule. Die sind an Sex gar nicht interessiert. Die interessieren sich erst, eigentlich in der gesunden Gesellschaft interessiert man sich erst in der Pubertät für das andere Geschlecht. Aber hier wird die Kinderseele versaut. Und vor allem von Homosexuellen. Und die, da soll man Toleranz üben. Da können Kinder spielen. Ich weiß hier von Wedding. Leute kamen zu mir und haben sich beschwert, was soll man dagegen machen? Rollenspiele. Fast in der ersten, zweiten Klasse. Für was brauchen die das? Sag mir das. Aber hier werden die Kinder eingeimpft mit der Sünde und mit dem Teufel. In aller Liebe. Und man vergeht sich an unschuldigen, wehrlosen Kinder, verwirrt die Kinder von den verwirrten Politikern. Und wenn du anschaust, die Grünen, verstehst du, der größte Teil waren damals Pädophile. Schau dir die Geschichte an. Die wollen ihre Religion aufzwingen, ihre Gottlosigkeit, ihre Sodomie. Und es ist bewiesen, dass die frühe Sexualisierung negative Folgen auf den Menschen hat. Negative Folgen. Auf viele Bereiche des Lebens. Körperlich, geistig, auf die geistige Gesundheit und die sexuelle Entwicklung. Wenn du einmal versaut bist, bist du versaut. Eine Blume, die man mit der Gewalt öffnet, wenn sie noch nicht reif ist und nicht aufgeblüht ist, die wird nie mehr richtig aufblühen. Und wir wundern uns, warum kann ich nicht lieben? Warum verstehe ich den anderen Menschen? Warum kann ich auf meinen Partner nicht eingehen? Steh auf gegen diesen Unsinn. Lass dich nicht entmündigen. Das ist meine Botschaft. Widerspreche. Und wir haben von Gott einen Auftrag, Licht und Salz zu sein in dieser Gesellschaft. Ich mache nicht alles mit und deshalb sage ich auch frei weg. Das stört mich wenig. Denn was in der Bibel drin steht, vor 2000 Jahren hat Deutschland nicht gegeben, hat die BRD nicht gegeben, hat unser Parlament nicht gegeben, hat das Grundgesetz gar nicht gegeben. Da war das Gesetz Gottes noch intakt. Und da haben die Menschen sich gewusst, was sich gehört und was sich nicht gehört. Heute wissen die Leute nicht mehr, was sich gehört und was sich nicht mehr gehört. Also nimm keine Entmutigung an, keine Entwürdigung des Menschen, zumindest deiner eigenen Persönlichkeit. Du musst lernen, gegen den Strom zu schwimmen. Du musst lernen. Wir sind das Salz der Erde. Und die Bibel sagt, wo das Salz dumm wird, ist es zu nichts mehr nütze. Die Kirche taugt nichts mehr. Die Kirchen machen mit. Die Kirchen segnen Schwule und geben den Segen Gottes. Wobei die Bibel überhaupt keinen Segen gibt. Die Bibel gibt keinen Segen dazu. Die tolerieren, die machen jeden Blödsinn mit. Und das Verderben beginnt am Altar. Schau ganz genau hin. Wenn Konfuzius hat einmal gesagt, wenn du eine Stadt einnehmen willst, verderbe den Priester. Wenn du den Priester verdorben hast, hast du die Stadt auch mit leichter Hand kannst du einnehmen. So, das ist teuflische Kriegstaktik. Lass dich nicht entmutigen. Viele Christen sind leise Treter geworden. Kein Ärgernis geben. Und ich habe ja von Moses die Tage gesprochen, Moses hat den Pharao zornig gemacht, weil er nicht mitgemacht hat, was der Pharao wollte. Das Verderben beginnt am Altar. Weißt du, wir sollten aufstehen gegen Islamisierung, gegen Unterwanderung unseres Volkes, gegen die Ausplünderung unseres Volkes. Heute habe ich eine Nachricht gelesen, hat mir jemand geschickt, aus Lettland, da sind viele Flüchtlinge, also manche Flüchtlinge sind von der EU nach Lettland geschickt worden. Und die sagen, wir wollen nicht nach Lettland, wir wollen nach Schweden oder nach Deutschland. In Lettland verdient man zu wenig. Also wenn ich ein Flüchtling wäre und wenn ich Not hätte und wenn ich Hunger hätte und wenn ich verfolgt wäre, ich wäre froh, wenn ich irgendwo Unterschlupf finde und mich aufnehmen. Aber wir verdienen nicht. Und du siehst, das sind die Flüchtlinge. Was sie wollen? Sie wollen nur Geld verdienen. Die sind nicht in Not. Es sind welche in Not und um die sollen wir uns kümmern. Aber nicht die Wirtschaftsflüchtlinge. Für die habe ich nichts übrig. Unsere Gesellschaft und so weiter braucht, wie jede andere Gesellschaft, neue Werteregeln. Werte, die unser Leben bestimmen und nicht nur, dass wir fremdbestimmt werden von Brüssel oder von den Amis oder sonst irgendwoher. Deutschland braucht wieder eine gesunde, biblische, christliche Leitkultur. Das braucht Deutschland wieder. Eine biblische Leitkultur. Wir sollen nicht von außen gesteuert werden, sondern vom Heiligen Geist, von innen her. Deshalb, wir brauchen wieder eine Reformation. Wir brauchen einen Martin Luther. Der sollte wieder aufstehen und wieder die Thesen an die Tür schlagen und sagen, so nicht. Heute braucht man nicht mehr 90 Thesen oder 99 Thesen, heute braucht man 200 Thesen. Lass mich sagen, was los ist. Israel wurde entmündigt durch die Könige. Ja, wir wollen auch einen König haben, wie die anderen Völker auch. Das war dieser große Schrei in Israel. Wir wollen auch einen König haben. Und weißt du, was dabei passierte? Sie haben einen König gekriegt. Aber Samuel sagt, meine Lieben, passt auf, was mit dem König alles passiert. Der König nimmt da, wo er nicht gesät hat. Könige beuten die Menschen aus. Schau die Regierung an. Steuern erhöhen. Die Schraubenzwinge wird mehr und mehr gedreht. Warum der Strom teuer ist? Die Hälfte am Strom verdient der Staat. Verstehst? Nicht die Kraftwerke, die Strom produzieren, der Staat. Der Staat verdient an so vielen Dingen mehr, als du denkst. Am Benzin, 3/4 verdient der Staat, wenn du tankst. Du finanzierst den Staat dabei. Der Staat muss erleben, aber ihr wolltet das, sagt Samuel. Ihr wolltet den König haben, jetzt habt ihr ihn. Und Könige und Politiker und Regierungen sind Diebe. Tut mir leid, aber es ist so. Samuel zählt auf, in 1. Samuel 8, Vers 7 bis 18. Er zählt auf, was passiert, wenn ihr den König haben wollt. Die wollten nicht mehr Gott als Richter, dass Gott jeden Einzelnen individuell führt, dass Gott für jeden Einzelnen sorgt, dass Gott für jeden Einzelnen beschützt, dass Gott unser Führer ist und unser Hirte ist und unser Heiland ist. Das wollen sie nicht mehr. Wir wollen auch einen König haben. Wir wollen auch ein Parlament haben. Und dann sagt Samuel hier, der Herr sprach zu Samuel, gehorche der Stimme des Volkes, sie sind sowieso blöd. Und gib ihnen, was sie wollen, was sie dir gesagt haben. Denn sie haben nicht dich, sondern sie haben mich verworfen, dass sie mich nicht mehr als König über sich haben wollten. Gib ihnen den König, lass. Sie werden merken, wo sie dahin kommen. Sie tun dir, wie sie mir immer getan haben, von dem Tage an, dass ich aus Ägypten herausgeführt habe, bis auf diesen heutigen Tag. Denn sie verlassen mich und dienen anderen Göttern. Sie verlassen mich und dienen anderen Göttern. Die Regierung ist ein Götze. Das glaubst du oder nicht? Wir beten keine Götzen mehr, so Statuen, irgendwelche Böcke oder Kühe oder Kälber oder Rindviecher. Nein, wir beten Regierungen an. Götzendienst ist die Regierung, die Politiker. Man dient ihnen, der Kirche, der Religion, der Partei. Das sind alles Menschen, die das symbolisieren. Man dient den Menschen und das ist Götzendienst. Und wie, ich habe euch rausgeführt aus Ägyptenland, dem Diensthaus. Dort waren Sklaven und Knechte. Und dort habt ihr die Pyramiden dem Pharao bauen müssen. Dort habt ihr Ziegel getreten. Und jetzt wollt ihr wieder in Sklavendienst verfallen. Gib uns einen König. So gehorche nun ihrer Stimme. Doch warne sie und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen wird. Warne und verkündige ihnen das Recht des Königs, der über sie herrschen soll. Und Samuel sagte alle diese Worte des Herrn dem Volk, das von ihm von einem König forderte und sprach, und das wird der König, des Königs Recht sein, der über euch herrschen wird. Eure Söhne wird er nehmen für seinen Wagen und für seine Gespanne und dass sie vor seinem Wagen herlaufen. Die Söhne, die Männer werden verheizt von der Regierung. Im Ersten Weltkrieg, im Zweiten Weltkrieg, wie viele wurden da verheizt? für die Regierung, als Kanonenfutter. Ich bin froh, dass Gott uns rausgeführt hat aus der Sowjetunion. Ich wäre vielleicht auch Kanonenfutter gewesen für Afghanistan. Ich danke Gott. Aber sie werden nehmen, die Regierungen, da fragen sie nicht. Einberufung. Und dann musst du marschieren. Eure Töchter, aber wird er nehmen, dass sie Salben bereiten, kochen und backen? Eure besten Äcker und Weinberge und Ölgärten wird er nehmen und seinen Großen geben? Enteignung, hier muss eine Straße gebaut werden. Das erleben wir ständig. Wenn du ein Grundstück besitzt, da wirst du nicht viel gefragt. Dazu, von euren Kornfeldern und Weinbergen wird er den Zehnten nehmen und seinen Krämern und Großen geben. Korruption, das ist heute gang und gäbe. Da werden die Reichen reicher und die Ärmen ärmer. Das ist die Geschichte. Den Banken. Weißt du, heute redet man von der Rettung der Banken, nicht von den einzelnen Menschen, nicht von der Rettung von irgendwelchen Dingen. Rettet die Banken. Die Banken müssen gerettet werden. Und eure Knechte und Mägde und eure besten Rinder und eure Esel wird er nehmen und in seinen Dienst stellen. Von euren Hirten und von euren Zehnten wird er nehmen und ihr müsst seine Knechte sein. Wenn ihr dann schreien werdet, und jetzt pass auf, was dann kommt. Du brauchst nicht beten. Wenn du diese Regierung gewählt hast, hör auf zu beten. Ja, wir müssen Römer 13 für die Regierung beten. Pass auf, was du betest. Dort heißt es in Römer 13, bete, dass du in Frieden leben kannst, dass sie dich in Ruhe lassen, dass du mit denen so wenig was wie möglich zu tun hast. Hier, wenn ihr dann schreien werdet, zu der Zeit über euren König, den ihr euch erwählt habt, so wird der Herr, euer Gott, zu derselben Zeit nicht hören. Steht in der Bibel schwarz auf weiß. Das ist Klartext. Er wird euch nicht hören. Ihr habt es gewollt. Ihr habt es gewählt. Du kannst über die Regierung stöhnen, so viel du willst in dieser Zeit. Ja, die machen Krieg. Die machen, was sie wollen. Ja, du hast es gewählt. Ein klares Wort. Besser kann nicht gesagt werden. Du sollst keine anderen Götter haben neben mir, spricht der Herr. Das ist das erste Gebot, der dich aus dem Diensthause herausgeführt hat. Gott hat uns erlöst. Und wir sollen aufhören, Menschenknechte zu werden. Lass dich nicht entmutigen, das ist mein Thema. Der Teufel versucht alles Mögliche, dich wieder einzuspannen in sein Gespann, dass du wieder vor dem König herläufst und dich aufopferst und dich verzehrst und dich verbrauchst, deine Gesundheit opferst, deine Kraft opferst, alles Mögliche. Alles, was wir heute an Probleme haben, das sind gemachte Probleme. Es gibt keine Arbeitslosigkeit. Arbeitslosigkeit ist ein gesellschaftliches Problem. Es gibt genug Arbeit, weil du nur Augen aufmachen würdest. Da gibt es so viel zu tun. Aber nein, keine bezahlbare Arbeit. Du kannst davon gar nicht leben. Und dann, wenn du arbeiten möchtest, dann kommst du in Hartz IV oder 1-Euro-Shop. Und das ist Ausbeutung der Leute und Sklavendienst pur. Jesus hat gesagt, ich habe dich befreit. Ihr sollt nicht Menschenknechte werden. Jesus hat dich vom Teufel befreit. Und wo der Heilige Geist ist, da ist Freiheit. Da hast du keine Verpflichtung mehr, Menschenknecht zu werden. Tu das, was du willst, dass Gott tun soll, will, dass du tust. Lass das lernen, auch politisch, auch gesellschaftlich, auch wirtschaftlich. Lass dich nicht in ein fremdes Joch einspannen. Steht in der Bibel. Lass dich von Gott, zwischen dir und Gott, niemand dazwischen bringen. Es gibt so viele Drängler. Und deshalb, ich habe gesagt, Isebel, dieser Geist der Isebel ist in der Endzeit ganz groß und stark. Hier, sogar in einem der Sendschreiben heißt es, und ich habe wieder dich, dass du die Isebel duldest in deiner Mitte. Diese Frau, die dir sagt, leg dich ins Bett, wir machen das schon. Leg dich ins Bett, bist ja krank. Weißt du, wenn du krank bist, du sollst gegen deine Krankheit aufstehen, was unternehmen und sagen, nee, Krankheit, rutsch mir einen Puckel runter, ich will gesund werden, Gott hat mich zur Gesundheit berufen. Die Krankheit will uns entmutigen, uns in die Erde, unter die Erde bringen. Lass dich niemand dich von Gott trennen. Die Krankheit, wer kann mich scheiden von der Liebe Gottes? Hohes, tiefes, vergangenes, zukünftiges oder gegenwärtiges. Wir sollen stabil sein, auf unsere Hinterfüße stellen und sagen, nee, so nicht. Es gibt so viele Drängler, die wollen dich gerne vertreten. Die wollen gerne für dich zu Gott sprechen. Die Priester. Wir haben heute nur einen Priester und das ist Jesus Christus, der hohe Priester. Und den Heiligen Geist, das ist unser Vertreter, unser Dolmetscher drüben bei Gott. Und was anderes brauchst du nicht. Werde mündig. Der Teufel möchte dich entmündigen. Weißt du, diese Drängler, die sagen, ich werde für dich alles erledigen. Ich, ja, Lohnsteuerhilfe oder Einkommensteuerhilfe. Weißt du, ich mache das alles für dich. Du musst dich selber hinsetzen und selber dich dahinter klemmen. Wie macht man das? Ich werde dich verteidigen. Wenn Gott dich nicht beschützt, können die ganzen Mächte kommen. Die können dich nicht beschützen. Wenn der Herr das Haus nicht baut, bauen alle umsonst, die daran bauen. Du hast die Salbung, steht in der Bibel. Ihr habt die Salbung. Als wahres Kind Gottes. Wenn du dein Leben Jesus übergeben hast, und dich Jesus anvertraut hast, du hast die Salbung. Verstehe, was die Salbung bedeutet. Die Salbung ist, dass du König und Priester bist. Du hast anderem hast du die Salbung nicht. Du hast die Salbung, dass du König und Priester bist. Dass du deinen Dienst tust. Dass du deine Würde einnimmst. Ich bin ein König, von Gott eingesetzt. Meine Aufgabe zu erfüllen, mein Amt zu verwalten. Wir werden mit Christus regieren. Wenn ich jetzt nicht lerne, werde ich nachher auch nicht lernen. Deshalb, wir müssen jetzt hier schon in dieser auf dieser Welt unsere Position einnehmen. Wenn du diese Salbung hast, dann wird dich Gott führen und leiten. Wenn du diese Salbung hast, dann wirst du von oben belehrt. Wenn du diese Salbung hast, dann hast du Autorität. Der König hat Autorität. Hier und hier und hier und das und jenes. Wir haben die Salbung, Leute. Oder wir haben die Salbung verloren. Und die meisten Christen haben die Salbung verloren. Bei denen ist der Heilige Geist ausgestiegen. Macht nicht mehr mit. Warum? Weil sie schon andere Götter haben. Gott ist ein eifersüchtiger Gott. Und er sagt, ich lasse nicht zu, dass ihr anderen fremden Göttern dient. Es ist hart, was ich sage. Schwer. Wie verwirklicht man das? Ja, da muss regelrecht fast ein Aufsteiger werden. Aber wir sind in der Welt, aber nicht von der Welt. Das ist, was die Bibel uns lehrt. In der Welt sein, aber nicht von der Welt sein. Von der Welt nicht infiltriert sein. Von der Welt nicht kontrolliert werden. Und wenn du die Salbung hast, dann stehst du dem Schutz Davids. Schau den David an als König. Der Saul ist hinter ihm her. Dann ist er auf der Flucht und wird gejagt wie ein Kaninchen. Aber immer wieder bringt Gott ihn durch. Das ist Salbung. Er ist König. Er ist ein richtiger König. Obwohl er keine Krone trägt, obwohl er Flüchtling ist, obwohl er hin und her gejagt wird, verfolgt wird, Gott bringt ihn durch. Niemand darf den Gesalbten Gottes antasten. Das ist was Wichtiges. Taste den Gesalbten Gottes nicht an, steht in der Bibel. Und zwar im Zusammenhang mit David. David sieht der Saul in der Höhle Adullam liegen und er sagt, ich werde den nicht umbringen. Der liebe Gott soll das machen. Oder soll das Schicksal machen oder die Umstände, was auch immer ist. Aber ich werde meine Hände nicht schmutzig machen. Als Gesalbter machst du deine Hände nicht schmutzig an andere Gesalbte. So. Aber wer ist ein Gesalbter? Weißt du, da kommen in freikirchlichen oder pfingstlich-charismatischen Kreisen dann die Leute, wenn du etwas gegen den Pastor sagst oder jemand in der Gemeinde kritisierst oder so weiter, taste nicht die Gesalbten an. Aber wer ist ein Gesalbter? Denk drüber nach. Du musst nicht dich von Menschen einschüchtern lassen. Tastet meine Gesalbten nicht an. Das ist ein Wort, wo viele Leute Gewissenskonflikte bereitet. Jesus ist der einzige Gesalbte Gottes, zuerst einmal. Er ist der Einzige. Jesus Christus. Und er sagt, der Geist Gottes ist auf mir. Und er gibt uns die Zeichen und Kriterien, was und wer ist ein Gesalbter. Nicht jeder Hinz und Kunz und Mai und Müller oder jeder, der irgendwo vorne auf der Kanzel steht, ist ein Gesalbter Gottes. Der Gesalbte Gottes hat biblische, göttliche Kriterien. Der ist König. Der ist Priester. Der hat Autorität. Und Jesus sagt, Lukas 4, Vers 18, der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, zu verkündigen das Evangelium den Armen, nicht nur abzocken die Leute, den Armen das Evangelium zu verkündigen. Er hat mich gesandt, zu predigen den Gefangenen, dass sie frei sein sollen. Wie viele von diesen scheinbar Gesalbten gehen ins Gefängnis und verkündigen den armen Leuten, den Süchtigen oder sonst was, das Evangelium. Den Armen wird das Evangelium gepredigt, dass sie frei sein sollen. Und die Blinden, dass sie sehen sollen. Und den Zerschlagenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Und zu verkündigen das Gnadenjahr des Herrn. Das sind typische Zeichen der Salbung. Und die Konsequenzen der Salbung. Der Geist des Herrn ist auf mir. Das war auf Jesus. Wir haben einen Heilungsauftrag. Einen Befreiungsauftrag. Wir sollen Menschen helfen. Man predigt das Evangelium den Armen. Man befreit Gefangene. Man zeigt ihnen, was Verkehrtes, was Verdrehtes, was Falsches. Man hat Mut. Tacheles zu reden. Man öffnet den Blinden die Augen und man sagt so, was du da machst, ist Unsinn. Hör doch auf mit diesem Quatsch. Aber die wenigsten lassen sich was sagen. Die wenigsten lassen sich was sagen. Richte die Zerschlagenen auf. Ermutige die Menschen. Petrus predigt in Apostelgeschichte 10, Vers 38, wie Gott Jesus von Nazareth gesalbt hat mit dem Heiligen Geist. Das ist Salbung. Er zeigt es. Und wir haben mit der Kraft Gottes umhergezogen und es hat Gutes getan. Alle gesund gemacht, die in der Gewalt Satans waren. Es ist so wichtig, dass wir heutzutage predigen den Menschen, kommt raus aus der Gewalt Satans, lasst euch nicht entmündigen, lasst euch nicht beherrschen, lasst euch nicht kontrollieren. Es gibt so viele Götter in Weiß. Professor hat gesagt, Herr Doktor hat gesagt. Verstehst? Weißt du, was ein Chirurg heute ist? Der war früher im Mittelalter Friseur. aus dem man sich der Chirurg entwickelt. Verstehst du? Und der will jetzt dir dich erklären und sagen, hier heißt es, gesalbt, Menschen gesund zu machen und die aus der Gewalt Satans rauszuholen, aus der Gewalt der Freimaurer, aus der Gewalt der Sozialisten, aus der Gewalt der Humanisten, aus der Gewalt der Religiösen, der Pharisäer und Schriftgelehrten. Und alle gesund zu machen. Denn Gott war mit ihm. Wo das geschieht, da kann man von der Salbung wenigstens andeutungsweise sprechen. Der Dienst am Armen. Das ist mehr als nur fromm zu reden. Und wer sind die Armen? Es sind nicht die Bettler auf der Straße. Die Armen sind ganz andere Menschen. Arm im Geist. Arm, oh, hilflos vor Gott. Lies die erste Seligpreisung. Die geistlich Armen, die werden das Himmelreich besitzen. Denen sollst du helfen, dass sie zu Gott kommen, die so hilflos sind. Ich kann nicht, ich schaffe nicht, Gott hilf mir. Oh, wer kann mir helfen? Und das ist, den Armen zu helfen. Das hat meine Gesalbten nicht an. Die meisten wissen gar nicht, woher das ist, haben keine Ahnung davon. Da wird den Leuten nur Angst gemacht damit. Und das ist eine Art der Entmutigung. Taste mir ja nicht die Gesalbten Gottes an. Da kriegst du mit dem lieben Gott zu tun. Und die Leute werden für dumm gehalten. Besonders bei den Sekten ist dieser Spruch geläufig. Und man redet gerne, man versucht Leute damit einzuschüchtern, klein zu halten, sie zu kontrollieren. Pass auf, was der sagt. Paulus sagt, prüft, was ich sage. Und ich sage auch hier, prüft, was ich sage. Ich dürfe gerne prüfen, gerne kritisieren, gerne untersuchen. Ist das, verhält sich das mit der Bibel? Und du sollst, weißt du, lass zwei, drei Weissagen, das sind Gesalbte, die dir Weissagen, und lass die anderen richten und prüfen. Dann natürlich, da muss nicht stecken, falsch oder richtig. Das musst du in deinem Herzen entscheiden. In deinem Herzen musst du entscheiden. Das Kriterium entscheidet in deinem Herzen. Weißt du, manche Leute denken, ich muss gleich den Finger strecken. Herr Lehrer, das stimmt nicht. Ist nicht wahr. Ganz besonders viele Sekten betreiben mit dieser Phrase, du sollst die Gesalbt nicht antasten, Gehirnwäsche. Weißt du, da wird etwas gemacht. Guck mal, wie der sich bekehrt hat. Du musst aufpassen, du musst nicht auf die Leute schauen. Das ist auch Götzendienst, wenn du die Leute verehrst. Auch Pastoren, Theologen, Bischöfe. Weißt du, nicht jede ungewöhnliche Begegnung mit Gott ist gleich Salbung, dass er Salbung erlebt hat. Vergiss es. Jeder hat mal was Besonderes erlebt. Jeder war mal scheintot für ein paar Stunden. Jeder war mal vielleicht so und so in einer bestimmten Situation. Aber nicht jede Erleuchtung oder Theologiestudium oder jede Ordination ist eine Salbung. Eine Salbung ist viel, viel mehr, ihr Lieben. Weißt du, was eine Salbung ausmacht? Nicht, wenn du ein Wunder erlebt hast, wenn jemand durch deine Gebet mal geheilt worden ist. Ich habe erlebt sogar, dass sogar ungläubig für jemanden beten und Kranke geheilt werden. Da muss man nicht unbesonders großen Glauben haben. Denn wir wissen auch in der Bibel, da werden viele kommen, Matthäus 25, haben wir nicht in deinem Namen geweissagt, haben wir nicht in deinem Namen Teufel ausgetrieben, haben wir nicht in deinem Namen das und das getan. Aber Zeichen und Wunder sind noch lange keine Salbung, kein Zeichen für Salbung. Hört doch auf mit diesem Blödsinn. Salbung, ja, da geschehen Zeichen. Der Simon der Zauberer hat in Samaria das ganze Volk verzaubert. Das ist die große Kraft Gottes. Humbug war das. Magie, Zauberei, Hexerei, Beschwörung. Das ist die Kraft Gottes. Bis jemand kam, der den Heiligen Geist hatte. Wisst ihr, der Heilige Geist ist die Salbung. Nicht Zeichen und Wunder. Und die große Kraft Gottes. Simon der Zauberer war solch ein Spitzbub. Der Heilige Geist macht die Salbung aus. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das sagt Jesus. Und der Heilige Geist ist der Einzige, der Unterschied macht, ob einer gesalbt ist oder nicht. Nicht wie tief er spricht oder wie intensiv oder wie durchschlagen. Auch nicht die Predigt ist es, sondern wirkt der Heilige Geist. Ist der Geist gegenwärtig? Hat der Heilige Geist gesprochen? Der Heilige Geist. Und der Simon ist ganz schnell aufgewacht. Und solange der Heilige Geist in dir ist, hast du die Salbung. Halleluja. Und lass dir den nicht ausreden. Der Heilige Geist hebt dich über die menschliche Natur hinaus. Der Heilige Geist macht dich Jesus ähnlich. Das sind die Zeichen der Salbung, dass du plötzlich deine Königswürde wiederfindest. Dass du auf Schlangen und Skorpione trittst, auf die Lügen Satans. Das ist, was dich geistlich macht. Das ist, was dich Gott wohlgefällig macht. Die Salbung, dass du vor Gott stehen kannst. König und Priester. Die Salbung produziert, und jetzt pass auf, Früchte des Heiligen Geistes. Die Salbung produziert Werke des Heiligen Geistes. Die Salbung produziert Gaben des Heiligen Geistes. Da passiert etwas, was die Salbung bewirkt. Und an ihren Früchten sollt ihr sie erkennen. Das ist, was einen geistlichen Menschen ausmacht. Geistliche Menschen sind gereifte und bewährte Menschen, die sich vor Gott bewährt haben. 18 Monate am Bach Krit und 18 Monate bei der Witwe in Sarepta. Die sollst nicht angreifen. Und weißt du, und die lassen sich auch nicht angreifen. Denen rutscht das alles den Puckel runter. Weißt du, die kannst du gar nicht angreifen. Die sind nicht mehr angreifen, die sind schon gestorben. Gesalbte Menschen sind gestorben. Die sind gestorben. Denen machen deine Angriffe nichts mehr aus. Kannst sie loben, so viel du willst. Die bleiben stehen und sagen, ja, pass auf, in ein paar Tagen bist du nicht mehr da. Weißt du, die dich heute loben, die sind morgen wieder weg. Die können dich verfluchen, aber die können dich nicht verfluchen, weil du ja gestorben bist. Die macht das alles gar nichts mehr aus. Markus Kapitel 14, Vers 6. Jesus sprach, lass sie in Frieden. Was betrübst du sie? Also die Frau, die Füße Jesu gesalbt hat, sie hat ein gutes Werk an mir getan. Der war vollkommen egal, was der Pharisäer sagt und was der Judas sagt. Gesalbte Menschen sind tote Menschen. Tastet meine Gesalbten nicht an. Verstehst du, was ein Gesalbter ist? Nicht nur der Pastor, der da vorne steht. Ein Gesalbter ist ein Toter. Zum Sterben salbt man sie. Einbalsamiert man sie. Zum Sterben. Die sind gestorben für die Welt und für die Menschen, für die Gesellschaft. Früher hat man die Toten einbalsamiert. Und die Toten gehören Gott. Und über Tote sagt man nichts mehr Schlechtes. Das sind die Gesalbten Gottes. Das sagt man nichts mehr Schlechtes. Höchstens ganz böse Menschen sind das, die dann noch über die Tote schimpfen. Denen kannst du nichts mehr anhängen. Die bleiben das, was sie sind. Gesalbte sind bereits mit Christus gestorben. Und wieder mit Christus auferstanden. Und sie leben dieses neue Leben. Das sind Gesalbte. Deshalb sagt Jesus, was ihr den Geringsten einem meiner Brüder getan habt, das habt ihr mir getan. Einer, der schon Gott gehört, der nimmt keine Entmutigung an. Einer, der schon Gott gehört, nimmt auch keine Lobrede an. Und er sagt, soli Deo Gloria, Gott allein die Ehre. Weißt du, ein Gesalbter nimmt auch gar keine Kränkung mehr an. Da kannst du den beleidigen, runterputzen, schwätzen und reden und zerreden. Der lebt gut. Wer gestorben ist und tot ist, der steht bereits über allem. Der lebt auf einer anderen Ebene. Er versucht nicht mehr irgendwie da groß wegzubeten die Dinge, wenn da etwas kommt. Ja, nimm die Stunden, wie sie kommen. Er lebt von der Gnade Gottes. Gestorbene leben nur noch von der Gunst Gottes, von der Gnade Gottes, von der Güte Gottes. Und ein Toter nimmt alles das, was Gott jetzt schickt. Jetzt kann er sowieso nichts mehr hinzutun und jetzt kann er auch nichts mehr wegnehmen. Es ist, wie es ist. Das ist gestorben sein. Das sind die Gesalbten Gottes. Das sind die, die du nicht antasten kannst, selbst wenn du möchtest. Verstehst du? Die muss Gott richten. Und die richtet Gott. Und Gott hat den König Saul gerichtet auf seine Art und Weise. Da musst du nicht dein Urteil über sie sprechen. Und Gott allein weiß, was angenehm und was vor ihm nicht angenehm ist. Weißt du, und der Gestorbene, der weiß, ich muss hier durch. Das ist mein Weg. Ich werde beerdigt und ich werde auferstehen. Das ist mein Weg. Und er weiß, dieser Kampf ist nicht sinnlos. Ich kämpfe für eine gute Sache. Und ich kämpfe auch nicht, sondern ich überlasse Gott das Kämpfen. Und ich versündige mich nicht an dem dummen Kerl hier, diesen Saul von da aus Bethlehem. Oder wo der auch her war. Weißt du, der Gestorbene, der sagt, Gott hat es gewollt. Das ist Gottes Weg. Ich kann sowieso nichts dagegen tun. Der Gestorbene kann für sein Leben nichts mehr tun. Er liegt in seinem Sarg und dann bleibt er drin liegen. Deshalb lass dich, und jetzt kommt hier mein Thema, ein bisschen näher dem Thema näher, nimm keine Entmutigung an. Lass dich von deiner Vergänglichkeit nicht entmutigen. Dass du, sag mal, das ist auch wieder weg und das ist wieder weg und das ist wieder weg, das muss ich wieder loslassen, das muss ich wieder aufgeben. Die Karawane des Lebens geht weiter und lass die Hunde bellen. Weißt du, alles geht weiter. Das Leben geht weiter, ob du was tust oder nichts tust. Verstehst du, es ist hart, was ich sage, aber es ist so. Je mehr du dich anstrengst, desto mehr wertvolle Zeit vergeudest du womöglich dabei. Es geht irgendwie weiter. Lass dich durch Verluste nicht entmutigen. Wir müssen diese Dinge alle loslassen. Du wirst nichts mitnehmen. Deshalb genieße jeden Augenblick und mach aus jeder Situation das Optimale und das Beste. Lass dich nicht entmutigen. Weißt du, lerne zu genießen. Ohne Genuss ist alles ein Verlust. Fang an zu genießen. Der Moment, dieser Augenblick, diese Sekunde, diese Stunde, dieser Gottesdienst, diese Begegnung, diese Beziehung. Mach das Beste daraus. Ziehe Nutzen für dich persönlich. Wo kann ich hier Gott die Ehre geben? Wo kann ich Gott danken dafür? Gott will aus seinem Leben immer stets das Beste machen. Gutes oder Schlechtes, egal was da kommt. Die meisten Leute danken Gott nur, wenn das Gutes kommt. Aber danke Gott mal auch für das Schlechte. Und das ist das Schlechte zu verarbeiten, wie man das Schlechte verarbeitet. Fang an zu genießen. Und zwar richtig. Fang an richtig zu genießen. Wie genieße ich das Leben richtig? Soll ich dir sagen, was meine persönliche Erfahrung ist, was ich gelernt habe im Lauf meines Lebens? Danke einfach Gott. Danke einfach Gott. Danke für den Moment. Danke für die Menschen. Danke für das Ereignis oder die Erfahrung. Danke für die Sache. Danke für die Schwierigkeit. Sag danke Gott. Da werde ich stark. Da kann ich jetzt trainieren. Kann ich mal boxen und mich durchboxen. Danke Gott für die Krise. Danke Gott für die Krankheit. Kann man das überhaupt? Das solltest du. Um zu genießen, das Leben zu genießen. Auch die Krankheit kann genossen werden. Und zwar sehr positiv. Fang an zu danken. Und ich habe eine Entdeckung gemacht. Wenn du anfängst zu danken, vertreibst du und verscheuchst du alle Dämonen. Alle Krankheitsgeister, Sorgengeister, Minderwertigkeitskomplexe. Wenn du anfängst zu danken, verscheuchst du das Negative. Wenn du anfängst zu danken, verscheuchst du die Schwierigkeiten, entgiftest die Sache, entwirrst den Knoten, entmachtest das Böse und heilst die Krankheit. Durch Danken wirst du gesund. Das ist die beste Medizin. Danken. Weißt du, das wird den Teufel ärgern, wenn du anfängst zu danken. Du erregst den Zorn des Pharao. Du fängst an zu danken. Spinnt er? Ist er verrückt? Der dankt Gott. Danke Gott, dass ich krank bin, dass ich das und das habe, dass ich bald sterben werde. Herr Jesus, ich danke dir, dass ich bald bei dir sein werde. Weißt du, der Teufel wird versuchen, dass du ein langes Leben hast, wenn du anfängst, Gott zu danken. Sag, von wegen lasse ich dich sterben. Dann nimmst du den Revolver und steckt ein und geht wieder weg. Fang an zu danken. Lass dich nicht entmutigen zu danken. Der Teufel möchte, dass du deinem Gott absagst und stirbst, so wie dieser Hiob. Sag ab deinem Gott und stirb. Darf ich was Merkwürdiges, was mir in der Vorbereitung eingefallen ist? Wir haben immer Hühner bei uns zu Hause gehabt und der Gockel stand meistens auf dem Misthaufen. Morgens sind alle früh, sobald die ersten Sonnenstrahlen waren, stand er da und fängt an zu krähen. Habe ich mal meinen Vater gefragt, Papa, warum kräht der Hahn so morgens, immer morgens, also ist noch früher da als der Wecker. Der kräht und so weiter. Dann hat er, mein Vater gesagt, das ist die Art, seine Art, Gott zu danken und den Tag zu begrüßen. Ja, das ist, fang an zu krähen, morgens und alle früher. Dies ist der Tag, den der Herr gemacht hat. Lasst uns freuen und fröhlich sein. Mit seinem Hahnenschrei sagt er Gott Dank und sagt, Hühnchen, komm mal, Hühner, kommt her. Ihr habt keine Angst vor dem Habicht. Und die Nacht des Lebens ist vorbei. Jetzt ist wieder Tag. Jetzt wird man wieder fliegen und Würmer suchen. Das Leben geht weiter. Die Nacht ist vorbei. Und dann, wenn du morgens wieder aufstehst, aus Abend und Morgen, in der Bibel, bei den Hebräern, wurde aus Abend und Morgen der neue Tag. Bei uns nicht von morgens ist der neue Tag, nein, aus Abend. Du gehst hin, legst dich hin und schläfst. So, wachst auf. Lass dich nicht entmutigen von bösen Menschen, von der Finsternis. Lass dich nicht entmutigen von deinen Brüdern und Schwestern. Es gibt so viele Menschen, die dich entmutigen möchten. Ich denke nur an Josef. Weißt du, plötzlich reißen sie ihm das schöne, bunte Gewand von seinem Leib, das der Vater genäht hat, tauchen in Blut, bringen nach Hause und sagen, ein böses Tier hat deinen Sohn gefressen. Weißt du, das ist, was die Menschen machen. Erzählen dem Vater zu Hause, ein Tier hat dich gefressen, hat den Josef gefressen, deinen Lieblingssohn. Und das sind Lügen. Lass dich nicht durch Lügen entmutigen. Und es gibt so viele Lügen, was die Leute über dich verbreiten, dass dein schönes Gewand, das schöne Gewand, das war Königskleid. Weißt du, der Jakob hat für Josef genäht, nachdem er erzählt hat, Also die werden sich vor mir verbeugen und die werden alle mit zu mir kommen und so weiter. Hat gesagt, gut, dann trägst du ein Königskleid, ein Königsgewand. Dieses bunte Kleid war ein Königsgewand, hat ihm Würde gegeben. Und die haben diese Würde ihm vom Leib gerissen, in Blut getaucht und als Nachricht an den Vater geschickt. Ein böses Tier hat ihn gefressen. Gottes Plan war für Josef was anderes. Und wenn du von Gott bestimmt bist für irgendetwas, kann niemand den Plan Gottes in deinem Leben vereiteln. Amen. Niemand. Mit Gott erreichst du deine Bestimmung, deine Berufung, deine Sendung, so wie Josef. Es kommt, auch wenn es nach 21 Jahren oder 20 Jahren. Lass dich nicht von den Plagen des Lebens entmutigen. Lass dich nicht entmutigen. Von der Mühe des Lebens. Oh, das ist so hart und ich muss mich so quälen. Lass dich nicht entmutigen durch die Erschütterung, die du erlebst. Da fallen 1.000 auf der Seite und 10.000 auf der anderen Seite. Du weißt, ich sitze unter dem Schirm des Höchsten. Psalm 91, preise Gott. Lass dich nicht entmutigen durch deine Enttäuschung, die du gemacht hast. Ach, weißt, es bringt sowieso nichts. Du weißt gar nicht, was es für die Ewigkeit bringt. Schau Hiob an. Er hielt sich an seinen Gott und er versündigte sich nicht an ihm. Es ist so wichtig, versündige dich nicht an Gott. Lass dich nicht entmutigen. Und das ist, der Teufel möchte dich entmutigen. Sag doch deinem Gott ab. Und immer wieder hält der Gott vor, weißt du, wenn du das wegnimmst und das wegnimmst und das wegnimmst, der wird Gott weg absagen im Augenblick. Aber weißt du, unser Hiob, der blieb bei Gott stehen. Und als Letzte sagte er, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Paulus schreibt an die Korinther, 2. Korinther 4, Vers 16, und er hat auch kein spaßiges Leben gehabt. Er war nicht auf Rosen gebettet. Und es gibt keine Rosen ohne Dornen. Und er schreibt hier, 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb ermatten wir nicht. Deshalb werden wir nicht mutlos. Wir ermatten nicht, wir lassen nicht die Flügel hängen, wir geben nicht auf, wir kapitulieren nicht, wir resignieren nicht. Deshalb ermatten wir nicht, sondern wenn auch unser äußerer Mensch aufgerieben wird. Weißt du, was das bedeutet? Der äußere Mensch, mein Körper, meine Haut, meine Nerven, meine Gefühle, alles Mögliche. Wenn der äußere Mensch aufgerieben wird, meine Finanzen, so wird doch der Innere von Tag zu Tag erneuert. Morgen mache ich weiter an diesem Thema. Aber ich will nur sagen, der innere Mensch, auf den kommt es an. Entmutigung ist ein Killer. Lass dich nicht aufreiben, auch wenn du noch so gepiesackt wirst. Lass dich nicht entmutigen. Entmutigung, sie versucht dir deine Freude zu rauben, deinen Spaß zu rauben, deine Energie dir zu nehmen. Lass dich nicht entmutigen. Paulus zeigt hier in 2. Korinther 4, Vers 16, wie man aufwacht und wie man gegen den Strom schwimmt, wie man gegen Verzagtheit angeht, gegen Burnout angeht. Weißt du, das vermeidest du nicht von vornherein. Die Dinge kommen auf einen. Aber in dem allen überwinden wie weit. In 2. Korinther 4, Vers 8 bis 9, da sagt er, in allem, wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir sehen immer einen Ausweg, immer eine Möglichkeit, immer eine Hintertür, immer ein Loch in der Wand. Und wenn kein Loch in der Wand ist, dann machen wir ein Loch in der Wand. Wir lassen uns nicht unterkriegen. So in allem, wir werden bedrängt, aber nicht erdrückt. Wir werden verfolgt, aber nicht verlassen. Wir werden niedergeworfen, aber nicht vernichtet. Wir liegen manchmal auf der Nase. Paulus hat genug aufreibende Erlebnisse gehabt, aber hat nicht aufgegeben. Abgeschüttelt den Stab und weitergemacht. Die Wimper weggeworfen ins Feuer und weitergemacht. Und hier, ja, der will bald sterben, von wegen, der hat sogar diese Wipper sich festgebissen an seine Hand und ist nicht gestorben, im Gegenteil, er ist weitergegangen. Die geglaubt haben, dass er stirbt, die sind vielleicht gestorben. Aber der, wo glaubt, der wird leben und die Taten des Herrn verkündigen. Er hat immer wieder rausgefunden, damit man wird immer wieder mit den Schwierigkeiten fertig. Lass dich nicht entmutigen. Wie wirkt man der Entmutigung entgegen? Durch Ermutigung, indem man sich selbst ermutigt. Indem man Gottes Wort liest und sich ermutigt in Gott. Indem man Siegeslieder singt. Nicht Trauerlieder, nicht Beerdigungslieder, nicht irgendwelche Lieder, verstehst du, wo es zum Letzten geht. Nein, wir fangen jetzt erst an. Es beginnt mit Ermutigung. Und der Teufel arbeitet mit Entmutigung und wir arbeiten mit Ermutigung. Das ist, wie der Glaube wieder aufsteht. Wir raffen uns auf. In der Bibel heißt es einmal, achte auf die kleinen Füchse, die den Weinberg verderben. Die kleinen Füchse, das sind liebe, süße Tierchen. Nette Hündchen. Und die achte auf die. Die wühlen alles auf und versuchen alles durcheinander zu bringen. In der Amplified Bible, in der englischen Übersetzung, heißt 2. Korinther 4, Vers 16, deshalb werden wir nicht entmutigt oder lustlos oder dass wir aufgeben. Wir werden nicht ausgelaugt, wir werden nicht erschöpft durch Ängste und Bedrängnisse. Und dann heißt es weiter, obwohl unser äußerer Mensch fortlaufend verfällt und zerstört wird, wird doch unser Inneres selbst Tag für Tag fortlaufend erneuert. Ermutigung ist nicht nur einmal, ja, das tanke ich mal schnell auf. Nein, permanente Ermutigung, täglich. Ich lasse mich täglich ermutigen. Täglich lese ich ein gutes Bibelwort. Täglich in guten Gedanken. Täglich merke mir was für heute. Das ist meine Losung. Stehe es täglich. Ermutigung sind Situationen, die uns Kraft geben. Finde ermutigende Situationen, was Schönes. Eine schöne Blume. Einen schönen Vogel. Freulich, dass der da hergeflogen ist, dass er dich gerade besucht hat. Da geguckt, wie es dir geht und dir Hallo sagen. Ein Gruß vom Himmel. Weißt du, durch Ermutigung. Und das ist genau das Gegenteil, was du tun solltest, wenn du in Krise, in Schwierigkeiten bist. Lass dich nicht entmutigen, sondern lass dich durch irgendetwas Kleines, durch einen Telefonanruf, durch einen Brief, durch eine Karte, durch irgendwas ermutigen. Nimm das aus Gottes Hand. Ermutigung kommt durch das Gefühl der Traurigkeit, der Schwäche, der Minderwertigkeit. Und Ermutigung kommt durch die Freude am Herrn. Oh Gott, ich danke dir, dass ich dich habe. Wenn ich dich habe, frage ich nicht mehr nach Himmel und Erde. Interessiert mich nicht Israel, interessiert mich nicht die Gemeinde, interessiert mich nicht das neue Jerusalem. Ich habe dich. Und wenn ich dich habe, habe ich alles, was der Himmel hat. Sei begeistert von Gott. Fang an, groß von Gott zu denken. Schau die Berge an. Schau dir einen schönen Film an. Wie groß ist mein Gott, kein anderer wie er. Du großer Gott, wenn ich die Welt betrachte, fang an zu singen dieses Lied. Ermutigung kommt durch Selbstvertrauen, durch Selbstbewusstsein. Ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Erlaub nicht, dass dir jemand die Freude vom Herrn am Herrn nimmt. Der Teufel wird Leute schicken, die das Leben vermiesen und versauern und verderben. Kritik nimmt dir die Freude am Herrn. Weißt du, da kommt doch jemand, die Schwester bringt mir ein Buch zum Lesen, oder damals in Heilbronn, bringt mir ein Buch zum Lesen, Verführung der Christenheit. Ich lese dieses Buch, denke, guck mal, den kenne ich. Alle diese Evangelisten, die da als schwarze Schafe aufgelistet werden, die kenne ich alles. Und das sollen alles Verführer sein, Verderber sein. Und ich lese, du, und ich fange an zu zweifeln, die Freude am Herrn geht verloren. Und dann bete ich, lieber Gott, schenk mir neue Freude. Und weißt du, was der liebe Gott mir gesagt hat? Seit wann hast du diese Unlust am Herrn? Seit wann hast du dieses negative Gefühl gegen den und den und den und den und gegen Gott? Das, ja, alle sind versaut irgendwo, habe ich gedacht. Guck mal an. Und dann hat Gott mir gesagt, seitdem ich das Buch gelesen habe. Und ich habe das Buch weggeworfen und habe gesagt, ich nehme von Leuten nichts an. Also der Teufel versucht, dir was unterzujubeln. Das musst du hören, das musst du sehen. Das, was ich nicht bestellt habe, das will ich nicht haben. Verstehst du, das will ich nicht haben. Das lese ich auch nicht. Denn ich weiß, da ist irgendwie ein Trick dahinter. Die wollen dich manipulieren. Verführung der Christenheit. Verstehst du, ich nehme diesen Schund gar nicht an, von niemand. Braucht mir gar nichts bringen, in aller Liebe. Gott, kannst du lesen, wenn du willst. Ich lasse mir meine Freude am Herrn von niemand nehmen. Ich lasse mich nicht von niemand entmutigen. Lass dich durch gescheiterte Christen dich nicht entmutigen. Christen, die gescheitert sind, die versagt haben, die selber zweifeln, die selber kein Siegesleben haben, die überall ein Haar in der Suppe finden, die an allem was auszusetzen haben. Das ist nichts, das ist nichts, das ist nichts. Die selbst keinen Frieden haben, die selbst sich nicht annehmen können. Lass dich durch solche Menschen, die dir deinen Spaß am Leben nicht verderben. Das magst sagen, Bruder Madu, das ist komisch, was du sagst. Nimm von Leuten, die selber an Gott zweifeln, nichts an. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Psalm 1, wenn du wissen willst. Ich kann das mit der Bibel belegen. Psalm 1. Wandel nicht im Rat der Gottlosen. Lass dich nicht entmutigen von Menschen, die nicht mehr in Gott sind. Die nicht mehr in der Gemeinde sind. Entmutigung geschieht, wenn Menschen von Gott Dinge erwartet haben und die nicht gekommen sind. Ich habe erwartet, ich habe gebetet, dass der liebe Gott meinen Diabetes mir wegnimmt. Und er hat nicht weggenommen. Diese Tage kam jemand, ich habe so fest geglaubt, dass mein Diabetes wegnimmt. Der hätte seine Ernährung umstellen müssen, gesund leben müssen und sonst was. Dann wäre sein Diabetes weggegangen, ohne Beten und ohne Gesang und ohne Billy. Verstehst du? Ja, in aller Liebe. Weißt du? Und dann werfen Gott was vor, ja, mein Diabetes ist nicht weggegangen. weißt, positiv reden. Den Zehnten geben. Jemand anders rief an, weißt du, mir geht's finanziell so schlecht. Ich war bei Billy, habe über meine Finanzen beten lassen, mich segnen lassen. Ich habe sogar Gold gebracht, da altes Gold für ein neues Leben, was weiß ich, wie das Ding da hieß, so und gebracht. Und da ist nichts passiert. Ja, aber gibst du regelmäßig den Zehnten? Und Gott sagt, wenn du den Zehnten regelmäßig gibst, ich will die Fenster des Himmels aufmachen und ich will den Segen herabschütten. Oder trachten wir nach dem Reich Gottes? Und wenn du genau, und da habe ich nachgefragt, zahlen Sie regelmäßig den Zehnten? Nee. Da fragt er sogar, was ist das? Verstehst? Und dann erwarten wir Wunder. Dann erwarten wir Segnung Gottes Wunder. Komm in die Gemeinde, hör Gottes Wort und du wirst erfahren, wie es weitergeht. Ich bin ein Realist. Ich bin nicht nur Christ. Ich bin ein Realist. Ich stehe mit beiden Beinen in dieser Welt und ich weiß, mit meinen Händen bin ich im Himmel. Also so ist das. Mit Händen im Himmel und mit Beinen auf dieser Welt. Wenn wir was ernten wollen, müssen wir zuerst mal was sehen. Und du wirst entmutigt. Du erntest nichts. Und die Frage ist, was hast du gesät? Saat und Ernte wird nicht aufhören, steht in meiner Bibel. Wenn du nichts siehst, wirst du als Bauer mit leeren Händen dastehen, deine Scheune wird leer sein. Ohne Saat wirst du von deinem Acker enttäuscht sein und sagst du, lauter Steine, lauter braune Erde, vielleicht ein paar Regenwürmer und das ist alles. Wer in Zeiten der Not, Psalm 126, Vers 5, wer in Zeiten der Not sät, wird mit Freuden ernten. Oder Luther übersetzt es, wer in Zeiten der Tränen oder unter Tränen sät, der wird ernten. Aber richtig übersetzt heißt es, der in Zeiten der Not sät, der wird mit Freuden ernten. Wer unter schwierigen Umständen sät, der wird mit Freuden ernten. Der wird Erfolg haben. Wer unter schwierigen Bedingungen etwas unternimmt und sagt, ich stehe auf und ich werde jetzt gehen. Nimm dein Bett und geh nach Hause, verstehst du? Wer das macht, der wird Gesundheit ernten. Dann wirst du was erreichen. Weißt du, wir müssen etwas tun. Von nichts kommt nichts. Aber morgen werde ich über das Tun sprechen. Lass ich jetzt mal ein bisschen weg. Wer aus seinem Mangel was gibt, der wird gesegnet werden. Wer sein Letztes dem Herrn gibt, was er hat, der wird reich gesegnet. Über Bitten verstehen, ein gerüttelt und geschüttelt Maß wird er von Gott kriegen. Viele sagen, ja, das können wir uns nicht leisten. Ich kann mir auch nicht leisten. Niemand kann sich was leisten. Wenn du willst, dass Gott was leistet, leistest du zuerst mal was. Dann darfst du auch Gott in Anspruch nehmen und von Gott was erwarten. Aber von nichts kommt nichts. Das ist ein Gesetz. Weißt du, du kannst es nicht leisten. Gott kann dir nicht geben. Warum? Du kannst den Segen gar nicht verkraften. Denn wenn Gott segnet, das überfließt und überläuft. Deshalb, wir müssen zuerst mal in der Lage sein zu geben, damit wir uns was leisten können. Und zwar den Segen mit nach Hause tragen. Du erntest immer das und nur so viel oder nur so wenig, wie du siehst. Wie du siehst, deine Saat. Ich werde nie vergessen, diese kleine Geschichte, was ich irgendwo mal erzählt habe. Da ist die Enkelin, geht mit der Oma zur Kirche. Es ist irgendwo im Winter gewesen, die Kirche war kalt. Der Pastor, der hat keine anständige Predigt gehalten. Die Orgel war eingefroren und die Musik war mies. Und so weiter. Und das Kinder und Narren sagen die Wahrheit. Und diese Enkelin sieht ganz genau, was die Oma spendet. 10 Cent. Und dann sagt Oma, und sie schimpft auf dem Weg über die Kirche, was alles los war, dass nichts taugt. Und dann die paar Hanseln, die da waren. Dann sagt Oma, für 10 Cent kannst du nicht mehr kriegen. Für 10 Cent kannst du nicht mehr kriegen. Und du wunderst dich, warum du nicht mehr kriegst. In aller Liebe. Lass dich von deinem Feind nicht entmutigen. Gott will dir alles geben. Und da sind oft viele Christen so knausig. Und Gott testet uns. Bist du bereit, das und das zu geben? Bist du bereit? Und du sagst, oh, das ist schwer, wovon werde ich leben? Und weißt du, Gott will dich durchbringen. Vielleicht ist Fasten richtig. Vielleicht musst du fasten. Vielleicht kommst du nicht anders durch. Aber du wirst von Gott was empfangen. Durch deinen Einsatz, deine Saat, deine Tat wird was passieren. Da entsteht, und ich sage, was da passiert, da entsteht ein Gefühl. Ich glaube, wenn ich nur könnte den Saum seines Kleides berühren, wäre ich gesund. Deine Tat entwickelt ein Gefühl, einen Glauben, eine Erwartung. Ich gebe 10 D-Mark und 100 werde ich kriegen. Ja, mal kindlich, logisch gerechnet. Gott wird uns 100-fältig vergelten. Und der Teufel will, dass du nichts erreichst, dass du arm bleibst, dass du gehindert wirst am Geben, nichts tust, deshalb kriegst du auch nichts. Ganz einfach. Sei groß im Geben und groß im Nehmen. Und nur so funktioniert die Geschichte. Und ich sage dir eines, Gott überfordert uns nicht. Gott gibt, damit du geben kannst. Und wenn du dann gibst, dann gib es dem Herrn und nicht den Menschen, nicht der Gemeinde, nicht irgendjemand, gibst es dem Herrn und sag, Herr, dir habe ich es gegeben und von dir erwarte ich den Lohn. Du sollst mich segnen, wie auch immer. Gott überfordert niemand. Aber viele Menschen verausgaben sich, die tun nicht das, was Gott gesagt hat. Verstehst du? Die tun vielleicht, was Menschen sagen, aber nicht, was Gott gesagt hat, was die Bibel sagt. Und weil du weißt, was Gutes ist, was gut ist und was Gott will und so weiter, und nicht tust, das wird dir zur Sünde, zum Verhängnis. Viele tun nicht, was sie sollten, und andere tun, was sie nicht sollten. Komisch, so sind die Leute. Und dann wundern sich, wenn Gott nicht hilft, du musst immer das tun, was dein Herz, dein Geist, der Glaube, das Wort Gottes sagt. Die Offenbarung, die sagt, bevor Gott dich sendet, und jetzt kommt auch wiederum, bevor Gott dich segnet, rüstet er zuerst jetzt nicht zu, schulte dich, prüft und testet dich und prüft dich, bist du wirklich stabil? Gott sucht Menschen, die stark im Glauben sind. Weißt du, er sucht Menschen, so wie diese Samariter in der Bibel waren in den Tagen Jesu. Solchen Glauben habe ich in Israel nicht gefunden. Und diese Geschichten sind in der Bibel. Der Glaube der Diener Gottes muss stark werden durch unerschütterliche Erfahrungen. Ich bin nicht nur, egal was passiert, komme ich um, ich will den Saum seines Kleides berühren. Der Glaube kommt durch die Predigt. Hör zuerst einmal eine ganze Menge Predigten an. Die sind wichtig. Egal wo, im Fernsehen, Radio, Internet, hier bei uns in der Gemeinde, dann wirst du automatisch stark im Glauben. Die meisten Leute denken, jetzt habe ich Jesus aufgenommen, jetzt muss ich was tun, auf die Straße gehen und missionieren und evangelisieren. Vergiss es. Du kommst schnell unter die Räder. Der Teufel wird dich fressen. Nein, zuerst einmal musst du stark werden im Glauben. Kühl und mutig, gereift und gewachsen. Durch die Predigten wirst du ermutigt. Der Glaube, Römer 10, der Glaube kommt aus der Predigt. Höre die Predigten. Schau nicht auf die Menschen, wer da predigt. Das ist auch ganz wichtig. Menschen sind vollkommen egal, wer da predigt. Du musst nur zuhören, was er predigt. Und egal, wo der herkommt, hör zu, was er predigt. Und tu das, was gepredigt wird. Weißt du, Gott will zu dir reden. Und sag, Herr, rede, dein Knecht hört. Ich werde nie vergessen, ich bin in St. Peter-Ording. Und normalerweise, wenn ich sonntags irgendwo bin und ich sage allen, die jetzt in Urlaub irgendwo fahren, macht es, geht am Sonntag in Gottesdienst. Irgendwo, egal, wenn es nur die katholische Kirche um die Ecke ist. Und da bin ich in St. Peter-Ording, dort habe ich keine freie Gemeinde gefunden. Und gut, da gehe ich in die evangelische Kirche und dann komme ich an die Tür und dann lese ich, wer heute am Sonntag predigt. Und das ist ein moderner Theologe, der glaubt, Gott ist tot. Also um Himmels Willen, und da bringe ich meine Kinder und höre diesem Mann dazu. Aber egal, ich habe keine andere Möglichkeit, ich gehe in diesen Gottesdienst. Ich werde die Predigt nicht vergessen, was der Mann gepredigt hat, dort in St. Peter-Ording. Das Wort vom Kreuz. Er hat über das Wort vom Kreuz getragen, erzählt. Und es war so gewaltig, dass es mir ins Herz gefallen ist. Und weiß Gott kann sogar einen Esel benutzen, dass der predigt, wie beim William. Gott kann einen Esel benutzen. Und deshalb genier dich nicht, irgendwo hinzugehen, wenn du nicht in Berlin bist. Wenn du in Berlin bist, sollst du zu uns kommen, in aller Liebe. Und hier hörst du Gottes Wort oder hör im Internet, wie auch immer. Hier wirst du ermutigt. Und Gott wird dich durch sein Wort ermutigen. Mein Wort kommt nicht leer zurück. Und Gott weiß, was du brauchst. Und vielleicht bist du schockiert. Ja, ich kann, alle Kanäle, die predigen genau das Gleiche. Die haben die miteinander abgesprochen. Wir sprechen nicht miteinander. Also ich wüsste nicht, dass ich mit irgendjemandem abspreche. Aber der Heilige Geist weiß, was du brauchst. Und deshalb immer wieder wird die Wunde angetippt, das Thema angetippt. Ich werde nie vergessen, da kommt einer und sagt, ich muss mich taufen lassen. Da habe ich gesagt, wie kommst du da drauf? Er weißt du, ich kann nichts mehr anders hören. Überall, wo ich hingehe, lass dich taufen. Die können predigen, was die wollen. Immer wieder komme ich auf das Thema Taufen. Wenn du von Gott harponiert bist, deine Wunde blutet und deine Wunde schreit und du hörst immer das Gleiche. Und wenn du Jesus zuhörst, egal wo, wirst du immer ein Rema-Wort bekommen, bekommst ein starkes Gefühl, einen starken Glauben. Wenn du ihm zuhörst, aber ich warne dich auch, stelle nicht zu hohe Erwartungen, weder an Gott, weder an eine Gemeinde, noch an den Prediger, noch an dir selbst, noch an andere, noch an die Ärzte, noch an die Medikamente. Du wirst von allen entmutigt. Erwarte alles von Gott. Erwarte alles von Gott. Alle anderen entmutigen dich. Auch wenn du sagst, ja, die Gemeinde, das ist eine tolle Kirche. Da ist viel Power. Nein. erwarte, dass Jesus da ist, dass der Heilige Geist da ist. Und dann wird dein Herz berührt. Erlaube nicht und lass nicht zu, dass sich deine Vergangenheit einholt. Und lass dich von deiner Vergangenheit nicht entmutigen. Und der Teufel versucht, dich über deine Vergangenheit einzuholen. Du hast Drogen genommen, hast geraucht, hast gesoffen, hast dies und das gemacht. Und jetzt hol dich deine Vergangenheit ein. Schüttel das Ding ab. Ich bin eine neue Kreatur. Das Alte ist vergangen. Ich bin eine neue Schöpfung. Gott arbeitet an mir, in mir. Und du wirst sehen, wie Gott arbeitet. Zuerst vergibt er die Sünden, dann reinigt er uns von aller Untugend. Und das ist eine ganze Menge, was nichts taugt. Alles, was die Sünde früher war, das ist Untugend. Und du wirst gereinigt von der Untugend, entgiftet, entseucht. Lebe in einer ständigen Vergebung. Das ist so wichtig. Das muss ich dir sagen. Lebe in einer ständigen Vergebung, in einem Zustand der Vergebung. Bitte Gott täglich, vergib uns unsere Schuld. Das hat Jesus gelehrt, dem Vater unser zu beten. Vergib uns unsere Schuld. Vergib uns unsere Schuld. Und wir haben so viel Schuld auf unser Leben geladen. Weißt du, auch wenn uns die Sünden vergeben sind. Weißt du, wir leben aus dem Erbarmen Gottes. Vergib uns unsere Schuld. Bitte um Vergebung. Vergib selbst täglich. Vergib dir selber zuerst einmal. Und vergib denen, die schuldig an dir geworden sind. Und wenn du betest, vergib uns unsere Schuld, dann wird der liebe Gott zeigen, wer noch schuldig an dir ist, geworden ist und dem du noch vergeben musst. Und das ist, wie wir gereinigt und geheiligt werden. Trage niemand was nach. Das ist in der permanenten Vergebung zu leben. Lass dich nicht durch erlebten Verletzungen entmutigen. Also, weißt du, was da passiert ist? Darüber komme ich nicht weg. Wir müssen mit Gottes Hilfe über die Mauern springen. Vergib es und es wird dir vergeben. Sei gnädig und dir wird man gnädig sein. Paulus lenkt hier, gerade in diesem Vers, was ich vorhin gelesen habe, lenkt unseren Blick weg von äußeren Umständen und lenkt uns auf das Innere, auf den Geist, auf die Einstellung, auf die innere Haltung. Und das ist die Quelle der Kraft. Von der aus werden wir täglich erneuert, saniert, verbessert und veredelt. Unser Inneres. Es geht uns so, wie unserem Inneren geht. Johannes sagt in seinem Brief, wie es deiner Seele geht. Weißt, dein Inneres weiß, was du brauchst. Und dort liegt alles bereit schon für dich, in deinem Inneren. Du musst es nur kommen und nehmen. Im Angesicht deiner Feinde, dieser äußeren Umstände, deckt der Herr deinen Tisch. Und das ist innen drin. Nicht woanders, irgendwo im Casino. Das Innere. Du selbst musst veranlassen, und zwar täglich, vergib uns unsere Schuld. Täglich, täglich. Gib unser tägliches Brot heute. Nicht morgen und übermorgen, das braucht man nicht, vielleicht sind wir schon im Himmel inzwischen. Und dort isst man nicht und trinkt man nicht. Täglich. Jeder Tag hat seine eigene Plage. Weißt du, jeder Tag hat seine eigene Herausforderung. So wie die Tage steht in der Bibel einmal, so deine Kräfte. Und nimm jeden Tag aus Gottes Hand und leb jeden Tag. Leb nicht zwei Tage, Woche oder gleich ein ganzes Jahr oder einen ganzen Monat. Vergiss es. Jeden Tag. Danke Gott, dass du aufstehen kannst. Früher habe ich das nicht verstanden, was, wenn ich so alte Leute so an den 90 Mal besucht habe, da sagt die Schwester, ich bin Gott so dankbar, dass ich jeden Tag aufstehen kann. Da habe ich gedacht, was ist denn das? Weißt du, aber wir sind inzwischen selber ein bisschen älter geworden und wir sind Gott dankbar, dass wir jeden Tag aufstehen können, unsere Arbeit tun können, unseren Weg gehen können. Danke Gott, täglich. Wenn du täglich deine Probleme bewältigst, am Schluss hast du gar keine mehr. Du hast alles abgearbeitet. Weißt du, manchmal laufen sie alle zusammen, wenn du nicht erledigst. Oder häufst am Tag oder drei Tage, wenn du drei Tage nicht aufgearbeitet hast, dann kommen Haufen Probleme zusammen. Deshalb täglich, löse sie täglich, sonst erdrücken sie dich, überfordern dich. Aber arbeite täglich. Das, was dich bedrückt, das, was Gott dir vor die Füße stellt, das, was dir groß geworden ist, arbeite die Dinge ab, täglich. Verbringe jeden Tag Zeit mit Gott im Gebet. Im Wort Gottes lies ein Abschnitt, nicht nur die Losung. Ist es, weißt du, das ist nur Spruch. Ist es gut, besser wie gar nichts. Aber lies nicht nur die Losung, lies ein ganzes Kapitel mal. Lies, und der Herr redet, mal fortlaufend lesen. Zuerst habe ich gedacht, das bringt nichts. Aber ich fing das irgendwo mal mit meiner Familie regelmäßig Kapitel für Kapitel zu lesen, fortlaufend. Und jedes Mal hat Gott gesprochen. Jedes Mal in jedem Kapitel hat Gott geantwortet, die Bibel ist ein offenes Buch, kannst aufschlagen, wo du willst. Gott spricht immer zu dir. Und deshalb fortlaufend lesen, das ist das Beste, dann kommst du wenigstens einmal durch die Bibel durch. Erwarte nicht große Offenbarungen. Bleib unten. Gottes Wunder kommen täglich. Täglich. Gottes Wunder bestehen aus so vielen Kleinigkeiten, aus Gehorsamschritten. Du machst das und Gott macht das. Fang an, Gott täglich zu gehorchen, täglich auf seine Stimme zu hören. Ein Fetzen. Ah, was hat er gesagt? Wie bitte? Ja. Verstehe täglich etwas von Gott. Suche täglich sein Angesicht. Lass dich nicht entmutigen, wenn du auch mal einen Tag nichts hörst. Manchmal passiert das bei mir, dass ich morgens nichts höre von Gott. Denke ich, liebe Zeit, redet er nicht, hat er heute nichts für mich vor. Und dann unterwegs, und dann begibt sich was. Unterwegs, und es begab sich. Und dann kommt immer wieder, Gott redet irgendwie auf seine Art, wenn die Zeit reif ist, wenn ich soweit bin, wenn ich tun muss. Suche täglich die Gegenwart Gottes. Ohne das tägliche Erlebnis der täglichen Gemeinschaft mit dem Vater, Sohn und dem Heiligen Geist wirst du austrocknen. Wird dein Land, dein Leben ohne Regen sein. Erlaube, dass täglich Gott dir begegnet. Und wenn der Herr dir täglich begegnet, dann zieht der Teufel früher oder später ab, denn er kann auch nicht öfters zu dir kommen. Denn er sagt, irgendwo verdrießt mich. Immer wieder ist jemand da. Wenn ich komme, ist der Herr schon da. Immer wieder. Nimm die Zeit für Gott. Und der Teufel kommt, um dir die Zeit von Gott zu stehlen, zu entmutigen. Du musst dich dem Teufel entziehen, indem du dich aus dem Alltag ein Stück weit entziehst und sagst, ich nehme mir Zeit vor Gott, ich knie mich hin und bete ihn an. Nimm eine Zeit der Andacht, der Stille. Der Stille ist nicht, dass du einschläfst und vom Stuhl fällst. Die Stille ist, dass du hörst, was Gott spricht. Weißt du, unser Gebet soll nicht Monolog sein, sondern Dialog. Wir reden und Gott antwortet. In Markus 1, Vers 35, aber die anderen Stellen gibt es auch noch, da heißt es, Jesus zog immer wieder zurück, um Zeit im Gebet zu verbringen. Lies das Wort täglich, denn sein Wort ist Geist und Leben, Johannes 6, Vers 63. Sein Wort ist Leben und Geist. Weißt du, du kriegst Geist, du wirst inspiriert. Wort Gottes hat Kraft, deinen inneren Menschen aufzubauen, deinen Geist. Apostelgeschichte 20, Vers 32, du wirst aufgebaut im Geist. Darum, Kolosser 3, Vers 16, darum lass das Wort Gottes reichlich in dir wohnen. Ist interessant, das ist eine moderne Übersetzung. Nicht nur unter euch, also heißt es, Luther übersetzt es unter euch, sondern lass das Wort Gottes in dir reichlich wohnen. In dir, so wie die Maria, sie bewegte die Worte Gottes in ihrem Herzen. Hab für alles ein Wort Gottes, eine Bibelstelle. Wenn du betest, bete nicht deine Worte, bete Bibelworte. Wenn du Zeugnis gibst, erzähl nicht von dir, sondern erzähl, was Gottes Wort sagt. Der Mensch lebt nicht von Brot allein, sondern von einem jeglichen Wort, das durch den Mund Gottes geht. Das, was Gott spricht. So, geh um mit dem Wort Gottes. Lass das Wort Gottes reichlich in dir, in uns wohnen. Nicht im Tempel irgendwo. Nicht in der Gemeinde. Nein, in dir, in mir, in uns. Es gibt keinen Ersatz für die Predigt, es gibt keinen Ersatz für das Wort Gottes. Viele Menschen glauben, soziale Arbeit, den Armen zu helfen und so weiter, das wäre Dienst. Nein, das können auch Nichtchristen tun. Die brauchen den Heiligen Geist nicht dazu. Soziale Dienste, Humanismus, dazu braucht man den Heiligen Geist nicht. Den Armen wird das Evangelium gepredigt. Weißt du, was Evangelium ist? Gute Nachricht. Und höre gute Nachrichten, gute Worte. Und das kann den Menschen helfen. Und ich habe festgestellt, du kannst einem Armen 1 Milliarde in den Hintern reinschieben und es wird nicht besser mit ihm. Weißt du, da wird sein Leben ruiniert, wenn der im Lotto 1 Million gewinnt. Aber was dem Armen hilft, ist, dass er Lebensqualität von innen her entwickelt. Dem Armen hilft kein Geld, kein Humanismus, gar nichts. Dem Armen hilft die Veränderung seines Lebens. Innen drin, hier im Kopf, muss das Umdenken stattfinden. Gottlose Menschen, sie haben Gott aufgegeben, sie haben keinen Segen, deshalb kannst du verausgabst dich, deshalb lass dich nicht entmutigen durch ungläubige Menschen. Ich habe es aufgehört, mich durch ungläubige Menschen entmutigen. Wenn Gott mir zeigt, hier ist jemand, dem sollst du helfen, dann helfe ich. Aber dieser Mensch muss gottesfürchtig sein, gotteswillig sein, der muss offen sein für das Evangelium. Ich kann Seelsorge nicht an ungläubige Menschen tun. Für ungläubige Menschen ist Seelsorge überhaupt nichts. Die muss man evangelisieren. Die müssen Jesus begreifen. Und erst wenn sie Jesus kapiert haben, dann kannst du Seelsorge an diesen Menschen tun. Du kannst gottlosen Menschen nicht helfen. Da ist jede Hilfe zwecklos. Deine Energie ist Vergeudung. Das bewirkt bei dir nur Stress und es bringt nur Entmutigung. Jetzt habe ich so viel getan, so aufgepöppelt und dabei ist nichts rausgesprungen. Ja, alles umsonst, alles für die Katz. Der muss sich zuerst bekehren. Unerlöste Menschen entmutigen dich. Deshalb nimm keine Entmutigung von diesen Leuten an. Gib denen nichts. Dann wirst du auch nicht enttäuscht sein. Wie geht's weiter? Was ermutigt mich noch? Also ich muss etwas tun, was mich ermutigt und nicht entmutigt. Paulus schreibt in 1. Korinther 14, Vers 4, wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Wer in Zungen redet, erbaut sich selbst. Weißt du, da wird dein Akku aufgeladen. Da beginnt übernatürliches Leben. Wer in Zungen betet, redet. Zungensprache ist eine Gebetssprache, eine Sprache mit dem Himmel. Lass dich nicht entmutigen von Leuten, die sagen, Zungenreden ist nichts mehr für uns heute. Heute brauchen wir Zungensprache nötiger denn je. Unsere Welt ist voller Dämonen, voller Zauber, voller Hokuspokus, voller Spiritismus und Okkultismus. Wir brauchen etwas Übernatürliches, dass wir mit Gott hören und nicht abgehört werden. Nicht aufgehalten werden. Unser Gebet nicht verhindert werden. Zungensprache ist eine Gebetssprache. Der Heilige Geist spricht zu Gott Vater, zu Jesus, mit einem unaussprechlichen Seufzer. Du weißt nicht, was du beten solltest. Du betest Unsinn zusammen. Und wir beten immer Unsinn zusammen. Wir gehen nur nach dem, was vor Augen ist. Aber Gott sieht das Herz an. Und wenn du in Sprachen betest, betest du mit deinem Herzen, was das Herz braucht, was der Heilige Geist sieht, was nötig ist. Der Heilige Geist erforscht deine Tiefen, deine Ursachen, die Hintergründe. Der analysiert dein Leben. Und deshalb der Heilige Geist weiß, was er dem Vater sagen sollte. Er ist unser Dolmetscher. Ich ermutige jeden Christen, verbringe Zeit in Zungengebet. Und rede mit Gott. Rede mit Gott. Und dann kannst du was anderes denken dazwischen. Aber rede mit Gott. Lass dich nicht länger einreden, das ist nicht nötig. Das bringt nichts. Das war für die Apostel. Das hat mit der Apostel aufgehört. Oder nur für die Juden. Nein. Das ist für dich und mich. Gerade heute, Paulus sagt, ich bete mehr in Sprachen wie alle anderen. Ermutigung ist, was gegen die Entmutigung wirkt. Suche den Willen Gottes. Und zwar permanent. Was ist der Wille Gottes? Und wenn du ihn herausgefunden hast und weißt, dann wirst du dich nicht entmutigen lassen. Dann wirst du ermutigt stehen und sagen, das ist der Wille Gottes, das ist, was will ich, das ist für mich bestimmt. Der Wille Gottes, wenn du weißt, das ist der Wille Gottes, das gibt dir Kraft, aufzustehen und nach Hause zu gehen. Geheilt zu sein, befreit zu sein. Du weißt, ich tue das Richtige, das gibt dir ein Gefühl der Kraft, der Freude. Du weißt, ich mache recht, das ist der Wille Gottes. Und die Sache wird gelingen. Sobald du weißt, das ist der Wille Gottes, die Bibel sagt, lass dein Wille geschehen, Vater unser. Der Wille muss geschehen. Wenn du den Willen Gottes tust, dann gibt Gott auch die Kraft dir dazu, es zu tun, auszuführen. Da öffnet sich der Himmel, dann hast du Freude am Tun, da hast du Lust und das ist keine Last mehr für dich. Dann sagst du gerne, ich weiß, das ist der Wille Gottes. Niemand kann und darf mich aufhalten. Ich lasse mich nicht entmutigen. Das ist der Wille Gottes für mein Leben. Und finde heraus. Und ich sage dir eines, Gesundheit ist der Wille Gottes für dein Leben. Dass dir wohlgeht, ist der Wille Gottes für dein Leben. Dass du in den Himmel kommst, das ist der Wille Gottes für dich. Der Wille Gottes muss uns eine Lust sein. Und dann, da können Schwierigkeiten kommen, da wirst du nicht entmutigt sein. Die machen wir mit links. Die Riesen fressen wie Brot, hat Kaleb gesagt. Nimm nicht an, was nicht für dich aus dem Willen Gottes herauskommt. Aber wenn du weißt, das ist der Wille Gottes, dann wirst du so viel Kraft und so viel Energie und so viel Freude und so viel Power bekommen, dass du das einfach trägst. Lass dir nichts aufschwätzen. Tu nicht einfach alles. Die nächste Stufe. Tu nur das, was Gott dir zeigt. Was er dich lehrt. Was er dir gibt und dir aufgibt. Und tu nichts, was er dir nicht gibt und nicht will. Lerne herauszufinden, was ist der Wille Gottes. Nur wenn du im Willen Gottes bist, lebst du leicht, einfach, glücklich und fröhlich. Ziehst fröhlich deine Straße weiter. Der Feind will dich entmutigen. Weißt du, er will, dass du einfach ermutigt bist und sagst, das kann nicht möglich sein. Du musst zuerst wissen, was ist der Wille Gottes. Und der Wille Gottes erfährst du aus der Predigt, aus dem Wort Gottes. Es ist so schlimm, durch falsche Bibelstellen geführt zu werden. Falsche Bibelauslegung. Deshalb studiere selber die Bibel, dass niemand dir etwas verzapft und dir irgendwie so die Augen in den Augen Sand streut. Lerne selber die Dinge zu durchschauen. Und ohne den Heiligen Geist wirst du das nicht verstehen, aber du brauchst den Heiligen Geist und jeder Gläubige hat ein Maß am Heiligen Geist und der sollte den Heiligen Geist gebrauchen. Heiliger Geist, leite mich, zeige mich, was ist das? Was meinst du? Durch falsche Handlungen, falsch verstandene Bibelstellen, geratest du in Stress und Hektik und denkst, ich komme nicht weiter. Aber Gott sagt, beruhige dich, hab Geduld, lass dir an meiner Gnade genügen. Leb im Heiligen Geist und du wirst die Freiheit des Geistes haben. Du wirst ablegen können oder annehmen können, was auch immer ist. Du wirst mit Gott harmonisieren. Leib und Seele und Geist werden übereinstimmen mit Gott. Und solange das nicht der Fall ist, bist du in einer Sklaverei. Das ist so schwer, so hart, so kompliziert. Aber wenn der Heilige Geist einmal über dein Leben kommt, ist nichts mehr kompliziert. Die meisten Leute brauchen eine massive Ermutigung, eine starke Dosis, ein Paket der Ermutigung Gottes. Aber das muss aus dem Wort Gottes rausschlagen, aus dem Fels, rausklopfen. Hebräer 12, Vers 12. 12 ist immer Segenszahl. Darum heißt es, stärkt die kraftlosen Hände. Weißt du, aufhebende Hände zum Gebet, zum Handeln, zum Tun. Morgen werde ich darüber sprechen. Du sollst von innen her tun, etwas tun. Nicht nur etwas tun, dass es getan ist. Weißt du, manche Leute tun nur, damit es was getan ist. Nein, du sollst tun, weil der Herr es will. Stärkt die kraftlosen Hände, lass die zitternden Knie wieder fest werden. Bleibt auf dem geraden Weg, damit die Schwachen nicht fallen, sondern fasst neuen Mut und werdet wieder gesund. Du sollst wieder. Das ist die Art, wie man gesund wird. Stärkt die kraftlosen Hände. Oh, ich kann nicht mehr. Pack's an, nimm dein Bett. Und geh nach Hause. Lass die zitternden Knie. Was kann ich nicht? Geh auf die Knie und bete. Und da wirst du sehen, was für eine Kraft in den Knien kommt. Die meisten Leute wissen nicht, was auf den Knien beten heißt. Die haben noch nie gebetet, wahrscheinlich. Die beten meistens im Stehen. Aber weißt du, wir sollen vor Gott uns demütigen. Der Teufel wollte, dass Jesus vor ihm einen Knicks macht. Sich niederbeugt. Fall nieder und bet mich an. Fang an, Gott anzubeten auf deinen Knien. Viele Menschen, vor allem so aus dem Osten und so weiter, die knien sich noch hin beim Beten. Bete und sag, Gott, ich brauch dich, Jesus, ja, ich brauch dich, ich muss dich haben. Wie oft wollten die Israeliten zurück in die Wüste wieder aufbrechen und umkehren, sobald es schwierig war. Und da hören wir, ja, dort gibt's Riesen. Lass dich durch diese Riesen nicht entmutigen. Weißt du, es ist unmöglich. Wenn du Kind Gottes bist, bei Gott ist nichts unmöglich. Bei Gott ist nichts unmöglich. Immer wenn es schwierig wird, wenn es Proviant ausging, kein Wasser da war, wenn Widerstand gab, wenn es zum Kampf kam, dann wussten sie nicht mehr weiter. Wir wollen wieder zurück nach Ägypten. Verstehst du, dort sind wir rausgeführt worden, mit mächtiger Hand. Lass dich nicht entmutigen, wenn du Schwierigkeiten siehst, Krankheit siehst, den Tod siehst, Probleme siehst. Lass dich nicht entmutigen. Hiob war so entmutigt, dass er sogar den Tag seiner Geburt verfluchte. Fang an, deinen Geburtstag zu segnen. Den Tag deiner Geburt, dass du da bist, freu dich, dass ich da sein darf. Danke Gott für jede Stunde, jeden Augenblick, preise ihn. Biete Gott an. Und weil er sagte, verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Weißt du was, da kam ein ganzes Jahr schweres Leiden. Ein ganzes Jahr hat er gelitten, steht ja in der Bibel, so Hiob 1, kannst nachlesen. In dieser Zeit hat er schwere Verluste hinnehmen müssen, hat seine Familie verloren, hat er seine Gesundheit verloren. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Red nicht so einen Blödsinn. Weißt, der Teufel hört mit. Deine Gebete werden entweder von Gott oder vom Teufel erhört. Und der Teufel hat gehört. Verflucht sei der Tag, an dem ich geboren bin. Und du weißt, dieses Jahr wird ein miesiges Jahr. Danke Gott. Weißt du, in dieser Zeit ist er entmutigt worden, hat Angst bekommen, was ich befürchtet habe, das hat mich getroffen. Das ist die Geschichte. Elia war verzagt. Weißt du, er hört von der Isebel, morgen kommt dein Kopf dran, morgen, warte mal ab, morgen, ich schwätze meine Axt jetzt, morgen, um die Zeit. Weißt du, er ließ sich von der Isebel entmutigen, durch ihre Drohungen, lass dich durch Drohungen, durch Analysen, durch Diagnosen, durch was weiß ich auch alles, nicht entmutigen. Lerne, gegen den Strom zu schwimmen. Durch Entmutigung setzt dich der Feind außer Gefecht, bringt dich zum Schweigen. Dass du nicht mehr in Zungen betest, nicht mehr lobst, nicht mehr Gott dankst, dass du seelisch verstümmelst, dass du innerlich krank wirst, dass du kein Selbstbewusstsein hast, ja, wir werden bald sterben. Mach schon dein Testament. Entmutigt werden. Der Teufel versucht durch Drohungen dich zu entmutigen. Und Drohungen, da passieren so viele in unserer Umgebung. Da hören wir ständig irgendwelche Diagnosen, Analysen. Petrus wurde entmutigt. Die ganze Nacht habe ich gefischt und nichts gefangen. die ganze Nacht. Ich habe umsonst gearbeitet. Alles nur Leerlauf gewesen in meinem Leben. Weißt du, Misserfolge gehören zum menschlichen Leben. Mal die ganze Nacht gearbeitet. Was ist eine Nacht? Du hast noch 364 Nächte noch zum Schlafen. Die ganze Nacht. Weißt du, Misserfolge, die zwingen, dass du den Koffer packst und sagst, ich schmeiße alles hin, ich ziehe aus, ich wirf die Flint ins Korn, bestelle den Sarg, kündige, wandere aus. Die Bibel sagt, wer die Hand vom Pflug wegzieht, ist nicht geschickt fürs Reich Gottes. Hart, aber es ist so. Du musst dranbleiben, auch wenn es schwierig wird, auch wenn es heiß wird, auch wenn es kompliziert wird, auch wenn die Ochsen nicht wollen oder Gäule. Wir machen weiter. Zieh nicht die Hand vom Pflug zurück, gib nicht auf. Der Teufel möchte uns durch Schwierigkeiten entmutigen. Und er legt uns permanent Schwierigkeiten in den Weg, welcher Art auch immer. Wie oft wollten wir schon den Glauben aufgeben? Markus, Johannes da in der Bibel, ist mit Paulus mitmarschiert. Ich will auf die Missionsreise gehen. Bruder Paulus hat so einen gesegneten Dienst. Ich gehe mit. Und dann, Paulus war ein Elefant. Und er ging durch dick und dünn, die Berge rauf und die Berge runter. Früher hat man nicht schön mit Mercedes und Flugzeug die Gegend durchquert. Nein, zu Fuß. Und weißt du, das ist schwer, Bruder, es bin nicht gewohnt. Das war so ein schöner Jüngling da, dieser Markus, Johannes. Später ging er nachher noch mit Paulus mit, aber zuerst einmal, weißt du, so zart, so weich. Oh, Weichlinge werden das Reich Gottes nicht sehen. Wie oft zittern uns die Knie? Wie oft verzagen wir am Leben? Paulus war öfters, wir verzagten am Leben. Aber der Engel Gottes stand heute Nacht bei der Überfahrt nach Rom. Der Engel Gottes. Wie oft haben wir an Gott gezweifelt? Wo ist der Herr? Warum hat er nicht? Warum redet er nicht? Warum hilft er nicht? Warum heilt er mich nicht? Warum greift er nicht ein? Gott will sehen, ob du Glauben hast. Und Glaube muss sich bewähren. Wie oft hat Satan uns begehrt, wie den Petrus? Und gerade in kritischen Momenten, in schweren Stunden, vertrau einfach Gott. Werf dein Vertrauen nicht weg. Es hat eine große Belohnung. Vertraue Gott. Schließe alle Einfallstore für Entmutigung. Schließe alle Einfallstore für Entmutigung, was es auch immer ist. Komplexe, welcher Art auch immer, Neid, Eifersucht, Bitterkeit, Verletzungen, Minderwertigkeit, Ablehnung. Schließe die Tore. Will damit nichts zu tun haben, geht mir nichts an, ich vertraue Gott. Ich vertraue Gott. Hör nicht auf die Kundschafter, was die erzählen, was sie alles gesehen haben, was sie alles gehört haben. Höre nicht zu viel auf die Experten, höre auf Gott. Wir hören oft viel zu viel auf Experten. Wir haben hier einen Bruder, der kommt manchmal nicht mehr, aber kommt manchmal wieder, da ist es so, verstehst du, der hat auf Experten, der ist ein Finanzfachmann. Und da hat er ein Haus verkauft, eine Wohnung verkauft und das Geld diesem Finanzexperten gegeben. Und dann kam diese Finanzkrise und sein ganzes schöne Geld ist weg. Das ganze Elternhaus ist den Bach runter. Experten vertraut. Hör doch auf, mit dem blödsten Experten vertraut zu vertrauen. Der Experte sitzt in dir. Vertraue dir selber und oder sonst niemand. Der Experte sitzt in dir. Hiob hat hier an Gott gedacht. Das war sein Experte. Und als er anfing zu sagen, ich weiß, dass mein Erlöser lebt. Weißt du, da waren alle Türen zu, auch für die Frau. Der hat auch die Frau nicht mehr gehört. Die Frau war Nebensache, war unwichtig. Bleib, alle gottlosen Frauen schwätzen so. Diesmal, wie er redet gar nicht so zimperlich über seine Frau. Weib. Haben wir von Gott nicht Gutes bekommen, sollen wir nicht das Schlechte auch noch mitnehmen? Wir nehmen alles mit, was Gott uns gibt. Und als er Gott proklamierte, an den Erlöser dachte, da erhellte sich sein Himmel. Da kamen viele, in meiner Bibel steht, und es kamen noch viele glückliche Jahre. Halleluja, noch viele glückliche Jahre wurden ihm noch geschenkt. Er war noch glücklich. Aber zuerst einmal musste er die Türen verschließen. Elia kam aus der Höhle raus, aus dieser dunklen Höhle. Und in dieser Kraft ging er 40 Tage und 40 Nächte, bis er zum Berg Gottes kam. Da hat er auf die Isebel gar nicht mehr gehört. Hat den Jehu gesegnet. Er sagt, Jehu, du erledigst mir die Arbeit. Petrus hört auf das Wort des Herrn. Auf dein Wort werfe ich das Netz dort aus. Und er macht einen großen Fang. Entmutigung ist ein Dämon. Und er sucht, wo er bleiben kann. Dämonen suchen immer einen Platz, einen Körper, einen Kopf, wo sie bleiben könnten. Die setzen sich immer im Kopf fest, der ihn aufnimmt. Entmutigung sucht immer jemand, der bei dem er sich einquartieren kann, so und Untermiete. zahlt aber keine Miete. Also, der sucht jemand, der Dämonen suchen jemanden, der ihm zulächelt. Ach, das ist so harmlos, nicht so schlimm oder so. Ja, wir nehmen das hin. Nein, wir nehmen das Negative nicht hin. Wir sind nicht von denen, die da weichen, das heißt es in der Bibel. Wir geben keinen Millimeter breit ab. Worauf sich euer Fuß setzen wird, das Land soll euch gehören. Weißt du? Das ist. Und sobald du dem zulächelst, dann denkt er, du liebst ihn. Lächel deinem Hund zu, dann läuft er dir entgegen. Lass dich nicht entmutigen. Das ist mein Thema. Wir sollen unserer Sache sicher sein. Ich bin im Willen Gottes. Und dann bleib unerschütterlich. Lass dir nichts einreden. Ja, vielleicht. Und das ist schon, wo du zulächelst dem Dämonen. Vielleicht. Vielleicht will der Herr ganz was anderes. Das heißt, du weißt nicht, was Gott will. Sei überzeugt von dem Willen Gottes. Nicht vielleicht. Vielleicht reden die Ungläubigen so. Vielleicht. Aber du bist überzeugt. Gott will, dass ich gesund werde. Dass ich gesund bleibe. Dass ich hohes Alter erreiche, dass ich gesegnet bin, dass ich viele, so wie Hiob, viele glückliche Jahre habe. Weißt du, das ist, also als er an seinen Erlöser dachte, hat er noch viele glückliche Jahre gehabt. Toll, finde ich. Wir sollen unser Schicksal in unsere eigenen Hände nehmen und an Gott überlassen. Und nicht dem Zufall. Und nicht den anderen. Schon gar nicht. Josef kam ins Gefängnis, unschuldig. Er wusste, ich habe nichts verbrochen. Gott liebt mich und ich bleibe zu Gott treu, ich werde Gott nicht aufgeben, auch wenn ich in Ketten bin. Gott belohnt mich, auch im Kerker. Er vertraut Gott, lässt sich nicht unterkriegen, geht weiter. Und er wurde viele Jahre ein Verachteter, ein Geächteter. Aber dann plötzlich wendet sich das Blatt der Geschichte und Gott beginnt etwas ganz Neues und führt ihn aus dem Gefängnis auf den Thron. So schnell geht es. Weißt du, du musst manchmal Jahre, Jahrzehnte warten und plötzlich ist er auf dem Thron. Und da beginnt Gott, Geschichte mit ihm zu schreiben. Und weißt du wann? Als er vergaß, was die Brüder ihm angetan haben. Vergiss, was die deine Brüder, das sind alles Lumpen, dir angetan haben. Tut mir leid. Die mussten nachher auf alle vier gekrochen kommen und sagen, Brüderchen, verzeih uns. Ihr gedachtet böse mit mir, sagte er, und Gott hat gedacht, Gutes mit mir zu machen. Vergiss es. Das ist das Geheimnis des Erfolges, des Geheimnis des Segens. Rechne immer und alle Zeit mit Gottes Hilfe, mit Gottes Eingreifen, dass er das Blatt wendet, dein Schicksal wendet. Es ist keine Schande, Geschwister, kein Verbrechen, mal Tiefs zu haben, krank zu sein, sogar todkrank zu sein. Aber es ist normal. Es ist normal, diese dunklen Täler zu durchwandern, Krisen durchzumachen, Schweres zu erdulden. Aber wir bleiben nicht da unten. In der Bibel heißt es, wenn du im Tal bist, baue nicht unten deine Hütte oder dein Zelt. Du sollst nicht einmal ein Zelt bauen. Du sollst so schnell wie möglich gucken, dass du da durchkommst. Es ist nicht normal, für immer dort zu bleiben, verzweifeln und alles aufzugeben, alles hinzuschmeißen. Nimm keine Entmutigung an. Du bist ein Auserwählter Gottes, ein Berufener. Weißt du, begreif einmal, was du bist. In Johannes 15, Vers 16 sagt der Herr, ihr habt mich nicht erwählt, ich habe euch erwählt. Ich bin ein Erwählter, ein Auserwählter, ein Gesalbter Gottes. Ich lasse mich nicht angreifen. Ich bin von Gott erwählt. Und jetzt musst du zu deiner Erwählung stehen, diese Erwählung annehmen und diese Erwählung ausleben. Voll ausleben. Ich bin ein Erwählter, ein Auserwählter, was es auch immer klingt. Die anderen verstehen es nicht, die brauchen es auch nicht wissen. Ich bin berufen als König und Priester. Das ist unsere Würde. Nicht die Entmutigung darf unser Leben bestimmen, sondern Gott. Und nicht die Umstände, sondern der Herr. Weißt du, Jesus kam, um die Werke des Teufels zu zerstören. Gib dich nicht auf und kapituliere dich nicht vor negativen Dingen. Dem Feind bist du ein leichtes Spiel, ein Opfer, wenn du kapitulierst und beigibst. Gott hat dir Verantwortung gegeben. Nimm diese Verantwortung in deine Hände und sag, ich werde leben und noch Gottes Werke verkündigen. Gib nicht auf. Lass dich nicht entmutigen. Nimm die Absage nicht hin. Verstehst du, da ist eine Tür zu, die ist Tür zu, die wollen mich nicht. Das ist mir egal, aber Gott will mich. Und wenn du anfängst, an Gott zu denken, Gott zu preisen, da wirst du sehen, was da passiert. Der König Hiskia, da kommt der Prophet, bestelle dein Haus, du wirst bald sterben. Und da hört Hiskia diese Botschaft, dieses Todesurteil, aber er nimmt nicht hin. Du musst dein Todesurteil nicht hinnehmen. Er dreht sich zur Wand hin, er sieht, ich habe noch so viel zu tun, ich bin mit der Arbeit noch nicht fertig, ich bin noch viel zu jung, um zu sterben. Er dreht sich um und weint bitterlich. Und der Prophet hat den Palast noch nicht verlassen, kommt der Prophet Jesaja wieder zurück und sagt, du, was, du kommst schon wieder? Ja, im Hof unten hat der Herr zu mir gesagt, ich soll dir noch verkündigen, du wirst noch 15 Jahre bekommen. Und du wirst noch die Arbeit, die du hast, noch vollenden. Nimm dein Todesurteil nicht hin. Das ist Entmutigung. Ich werde leben und Gottes Taten verkündigen. Schau die bittende Witwe an. Sie hat so lange gebetet, auch wenn Jesus sagte, es ist nicht fein, das Brot den Kindern zu nehmen und den Hunden zu geben. Es ist nicht fein. Lass dich nicht einmal vom Heiland abwimmeln, in aller Liebe. Bleibe konkret, wenn du weißt, das ist der Wille Gottes. Verhungern ist nicht der Wille Gottes. Sterben ist nicht der Wille Gottes. Weißt du, da gibt es Faustregeln. Da muss nicht komplizierter, ich brauche eine Sonderoffenbarung, was ist der Wille Gottes für mich. Das Gute ist Gottes Wille für unser Leben. Auch die Hündlein leben von dem Brosamen, die von des Herrn Tisch fallen. Dann sagt Weib, solchen Glauben habe ich noch nicht in Israel gefunden. Die geschehe, wie du gebeten hast. Und du wirst sehen, in deinem Leben geschieht, wie du gebeten hast. Gib dich nicht auf. Lass dich nicht entmutigen. Auch nicht von Jesus. Auch nicht vom Heiligen Geist. Womöglich. Weißt du, in der Bibel steht es, lasst euch nicht entmutigen, auch wenn ein Prophet kommt und irgendwas verkündigt, was und so weiter, was wir nicht verkündigt haben, was nicht in der Bibel steht, was nicht der Wille Gottes ist, dann sagt verflucht und geht weiter. So lehrt uns die Bibel, mit sogar heiligen Dingen umzugehen. In aller Liebe. Wir sollen nicht alles schlucken und alles hinnehmen. Auch wenn ein Engel vom Himmel kommt. Und wie viele Engel erscheinen? Wie viele Träume du hast? Wie viele Visionen? Nein, wir haben von Gott eine Vision. Du sollst leben und meine Werke verkündigen. Du sollst da sein. Ich habe dich erwählt. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen und du bist mein. Niemand kann dir nehmen, das, was Gott dir gegeben hat. Niemand kann zerstören, was Gott in deinem Leben aufgebaut hat. Niemand kann dir das nehmen, es sei denn, du erlaubst es. Es sei denn, du lässt es los. Es sei denn, du krallst dich nicht fest und halte, was du hast. Und weißt du, was du halten sollst in der Bibel? Halte deine Krone. Weißt du, was die Krone ist? Deine königliche Würde, deine Berufung. Halte deine Krone, dass sie niemand raube. Ich lasse mir meine Krone von niemand nehmen. Die gehört mir. Die ist auf mich zugeschnitten. Für mich da. Nimm keine Entmutigung an, denn Entmutigungen sind niemals von Gott. In aller Liebe. Sind niemals von Gott. Die sind ausdrücklich vom Teufel. Ermutigung ist von Gott. Und sei dankbar für jede Ermutigung, die es gibt. Auch die kleinste. Und vielleicht auch war diese Predigt hier ein Stück Ermutigung für dich. Dann danke Gott, nimm es nach Hause und sei guten Mutes. Gott segne uns, lass uns aufstehen und lass uns Gott danken für Ermutigungen. Und werde selbst ein Ermutigender, der andere Menschen ermutigt. Sei selbst ein Licht in der Dunkelheit. Gott möge dich segnen. Vater, ich danke dir, dass du uns erleuchtest, dass du uns Licht gibst und dass du uns stark machst und dass du uns den Gott, den Geist des Friedens gegeben hast, der Geist der Ruhe, der Gelassenheit, deinen Heiligen Geist, dass wir gelassen sind in jeder Situation und dass wir uns nicht fürchten. Und du sagst, Kind, fürchte dich nicht. Ich bin bei dir, alle Tage bis an der Weltende. Heiland, ich preise dich, dass du bei mir und bei uns allen bist, die dein Wort hören. Und dein Wort ist unseres Fußes Leucht und dein Licht auf unserem Wege. Preise Gott. Amen.